Die Botschaft Die Tür in der Tür wurde am 23. Februar 1963 im Ramada Inn, Tucson, Arizona, gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Vielen Dank, Bruder Toni, und an alle Freunde, Pilgerreisende und Fremde. Wisst ihr, wir behaupten nicht, dass wir ein, verzeiht mir, ein Bruder auf dem Podium berichtet, dass Gott Bruder Branhams Gebet vor 3 Jahren in Tulsa, Oklahoma erhört hat und dass während seines Dienstes in Brasilien in jedem Jahr viele Seelen gerettet wurden, der Übersetzer. Gott segne dich, Bruder. Ich höre gern Berichte darüber, wenn Seelen gerettet werden. Wisst ihr, das ist die Hauptsache. Wir freuen uns, hier zu sein und so viele unserer Freunde aus den verschiedenen Teilen des Landes zu sehen. Und dieser Bruder hier kommt jetzt in die Stadt. Ich habe gehört, dass seine Ausrüstung für eine große Erweckung bereits hier ausgeladen wurde. Ich bete für dich, Bruder, dass er dir eine große Erweckung und viele Seelen hier in der Stadt schenken wird. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen viele meiner Pastorenfreunde sehe. Bruder Outlaw aus Phoenix ist mir gerade aufgefallen, als ich aufgestanden bin. Ich bin sehr froh, dich hier unten zu sehen, Bruder Outlaw. Ihr Brüder aus Jericho kommt hierher nach Jerusalem, um uns zu besuchen. Wir freuen uns immer, wenn sie da sind. Das ist richtig, Toni. Und so, ich habe das vor kurzem in Phoenix an Bruder Williams weitergegeben. Weißt du, sagte ich, Tucson, ich wohne jetzt hier, weißt du? Ich muss also irgendwie für diesen Ort einstehen. Weißt du, hier oben auf dem Berg und hinunter nach Jericho schauen und unsere Brüder sehen. Wir haben doch immer, und Bruder Karl sprach von so vielen, die 100 Meilen von Phoenix hierher kommen. Wie viele sind aus Jeffersonville, Indiana hier? Stehe mal auf, rundherum, hier drüben, das sind ungefähr 2100 Meilen. Oh, Karl, ich bin so froh, hier zu sein und diesen wunderbaren Sunshine zu genießen. Wir haben darüber gesprochen, dass dies die Stadt der Sonne ist. Das ist die Außenseite. Aber oh, dieser innere Sohn, Mai, das ist es, was ich genieße. Ich habe diese Woche diesen Segen genossen und an der Erweckung von Bruder Bethany hier bei den First Assemblies of God teilgenommen. Und ich schätze diesen tapferen Soldaten des Kreuzes und seine feinen Predigten sehr. Das hat mir diese Woche so viel gebracht. Ich sagte, Bruder Bethany und ich haben viele Dinge gemeinsam. Vor allen Dingen die Art, wie wir unser Haar scheiteln, Bruder Bethany. So ist es. So können wir einander immer erkennen, egal wo wir sind. Deshalb sind wir dankbar für die Gelegenheit, mit Bruder Toni hier zu sein. Ich kann die Namen nicht alle aussprechen, also nenne ich ihn einfach Bruder Toni. Du entschuldigst mich. Sie nannten Petrus Petrus und Paulus Paulus und das ist also Toni. Ich sage immer, nennt mich einfach Bruder Bill. Das ist es, was ich mag diesen Namen, Bruder Bill oder Bruder, um mit euch verbunden zu sein, ein Bruder zu sein. Ich habe das Frühstück genossen. Das einzige Problem war, dass es nicht genug Sirup gab. Ich hatte keinen mehr. Und ich lieh mir von meinem Sohn etwas aus und lieh mir von unserem Bruder etwas aus. Er hatte einen zusätzlichen Teller und dennoch hatte ich nicht genug Sirup. Wisst ihr, ich bin ein Baptist. Ich glaube nicht an das Besprenkeln. Ich taufe sie so richtig gern. Ich mag viel, viel Sirup. Ich habe die Zuckerdose geholt und es ist nicht mehr allzu viel drin. Ich musste sie ein bisschen zuckern, wisst ihr. Ich erinnere mich, dass ich unten im Süden, ich glaube es war Alabama, bei dem Missionary Baptist war. Ich habe dort eine Erweckung abgehalten. Ich war in einer kleinen, alten, überdachten Veranda, die draußen lag. Und da war eine alte, farbige Schwester. Sie sagte, wisst ihr, ich hatte an diesem Abend so hart gepredigt, dass ich am nächsten Morgen kaum aufstehen konnte. Sie rief mich und ich weiß noch, dass ich lange genug wach war, um sie sagen zu hören, Hallo, Pastor. Sie sagte, Schatz, komm schon, ich habe deine Flapjacks heute Morgen schon 4-mal gebacken. 4-mal hat sie die Pfannkuchen gebacken. Ich mag diese. Das ist nur eine kleine Geschichte. Ich weiß, wir sind hier nur in einer Gemeinschaft. Ihr wisst schon, der alte Bruder Bosworth, wer kennt ihn eigentlich? Dr. Bosworth. Er war ein guter alter Freund von mir. Einmal sagte er zu mir, Bruder Branham, weißt du, was Gemeinschaft ist? Ich sagte, ich glaube schon, Doktor. Er sagte, das sind zwei Leute in einem Schiff. Wisst ihr, das ist genau hier, wo man, und das ist der Weg, das ist eine enge Gemeinschaft, eng, nicht geschlossen, eine enge Gemeinschaft miteinander. Erinnert euch daran, dass wir eines Tages über Pfannkuchen nachdachten. In den Südstaaten nennen wir sie Pfannkuchen, Bruder Bethany. Also wir, ich war auf einem kleinen Angelausflug oben im Norden von New Hampshire. Das ist die Heimat der Bachforellen und der Lachsforellen. Und ich hatte ein kleines Zelt auf meinem Rücken. Ich hatte eine anderthalb Tage lange Reise hinter mir, wo all die weichfüßigen Kerle nicht hinkommen konnten. Also war ich dort hinten und fing Forellen. Oh, was für ein Spaß ich dabei hatte. Und ich hatte ein kleines Puppenzelt. Am Tag zuvor hatte ich in einem kleinen Wasserloch eine schöne große Forelle gefangen und ich fing sie genauso schnell. Und wenn ich eine fange, wenn ich sie gefangen hatte, nahm ich sie mit und aß sie. Aber normalerweise würde ich sie wieder freilassen, wenn sie nicht zu sehr verletzt sind. Und ich fing meine Fliege immer an einem kleinen Büschel Elschweiden hinter mir. Und ich dachte, am nächsten Morgen nehme ich früh meine Axt, gehe hinunter und schneide diese Elschweide ab, weil sich mein kleiner Fliegenfänger in dieser Elschweide verfangen hatte. Ich stand also früh auf und dachte, vielleicht fange ich ja ein oder zwei Forellen zum Frühstück. Und ich war ganz allein. Ich nahm meine kleine Axt, ging hinunter und fällte diese kleine Elschweide und fing mir ein paar Fische. Und ich war auf dem Rückweg, da hörte ich ein Geräusch. Es war eine alte Bärenmutter. Die Gegend war voll von ihnen da oben. Es war ein Schwarzbär. Sie hatte zwei Jungtiere und sie war in mein Zelt eingedrungen. Sie hatte es niedergerissen. Es war nichts mehr übrig. Es ist einfach, es geht nicht darum, was sie fressen, sondern darum, was sie zerstören. Und wenn sie etwas klappern hören, stürzen sie sich darauf, wisst ihr? Und mein altes Ofenrohr war kaputt und mir blieb nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Und als die alte Bärenmutter mich kommen sah, rannte sie los und brummte ihre Jungen an. Eines von ihnen kam. Das andere ist nicht gekommen. Ich fragte mich, warum es nicht kam. Nun, ich hatte eine alte, rostige Pistole im Zelt liegen, aber der Bär hatte es auf die Pistole abgesehen. Ich wollte den alten Bären auf keinen Fall erschießen und seine zwei Waisen im Wald zurücklassen. Also habe ich bin sicher, wenn ihr eine alte Bärenmutter mit ein paar Jungen nehmt, wird sie euch tatsächlich kratzen. Wisst ihr, sie wird ein bisschen sauer, wenn man die Jungen belästigen will. Dieser kleine Kerl war noch ein junger Bär. Er sah aus, als würge er vielleicht 20 Pfund. 15, 20 Pfund. Es war noch früh, sie waren gerade erst aus dem Winterschlaf erwacht und der kleine Kerl hatte mir den Rücken zugewandt. Und ich stand einfach nur so da. Nun dachte ich, warum interessiert sich der kleine Kerl so sehr dafür? Und die alte Bärenmutter war mit ihrem anderen Jungtier da und sie brummte ihm etwas vor, aber er beachtete sie kein bisschen. Ich dachte, was ist nur mit dem kleinen Kerl los? Ich suchte mir einen Baum in der Reihe, wo ich hinkommen konnte, sollte sie hinter mir her sein. Also dachte ich, ich muss sehen, was den kleinen Kerl so fasziniert. Normalerweise laufen sie weg. Also ging ich weiter und beobachtete sie, bis ich seitlich an ihr vorbeikam. Und ihr würdet euch wundern, was da passierte. Der kleine Kerl hatte einen Eimer mit Sirup erwischt und einen kleinen Eimer mit einem halben Gallone voll Sirup. Und er hatte den Deckel abgemacht und sie lieben Süßes, wisst ihr? Er wusste nicht, wie er es trinken sollte. Also nahm er einfach seine kleine Pfote, tauchte sie hinein und leckte sie ab, wenn er sie herausbrachte. Und er konnte nicht. Ich brüllte ihn an. Ich sagte, raus da. Und er drehte sich um. Er konnte seine Augen nicht mehr öffnen, er hatte Sirup in den Augen und sah mich an. Und er hatte den Eimer so sauber gemacht, wie es nur ging. Und ich stand nur da und lachte. Damals hatte ich noch keine Kamera, um ein Foto zu machen. Und da war er. Und nachdem er den Eimer gründlich abgeleckt hatte, ging er zu seiner Mutter und seinem kleinen Bruder hinüber und sie leckten ihn ab. So dachte ich, das ist wie bei einer guten alten Pfingstversammlung, wenn wir unsere Hände bis zu den Ellbogen in das Honigglas stecken und dann gehen wir raus und erzählen es jemanden anderen und lassen sie eine Weile an uns lecken. Wisst ihr? Einfach ein gutes Treffen. Wisst ihr? Das dachte ich mir auch bei dem kleinen Bären. Nun, es gibt keine Verurteilung für ihn, solange er Sirup geleckt hat. Wisst ihr? So fühlen wir uns also bei einem guten, altmodischen Treffen. Es gibt keine Stärke, es gibt kein Nichts, sondern einfach nur hinsetzen und lecken. Das ist alles. In der Bibel, ihr wisst, trug der Hirte einen Skriptbeutel an seiner Seite. Darin befanden sich oft kleine Honigstückchen. Und wenn ein Schaf krank war, ging der Hirte hin und drückte ein wenig Honig auf einen Kalksteinfelsen. Und die Schafe mögen auch etwas Süßes, wisst ihr? Also ging er hinüber und das Schaf leckte an dem Felsen. Es leckte den Honig, aber während es den Honig leckte, traf es auf den Kalkstein und der Kalkstein half, um es zu heilen. Ich habe hier einen ganzen Sack voll Honig und ich werde ihn auf den Felsen Jesus Christus legen und ihr Schafe fangt an zu lecken. Ich bin mir sicher, dass es all unsere Krankheit heilen wird, wenn wir nur an dem Felsen der Zeitalter lecken und er wird sich bestimmt um den Rest kümmern. Er ist unser Heiler von körperlichen und geistlichen Beschwerden. Er ist die Lilie des Tales und in der Lilie finden wir Opium und Opium regelt alle Angelegenheiten. Es versetzt euch einfach in einen Rausch und genauso kommt der Heilige Geist. Er versetzt euch in einen sorglosen Zustand, in dem es euch egal ist, wer um euch herum ist oder was ihr tut. Dann müsst ihr den Dampf ablassen. Das ist es. Erinnert euch an ein kleines Mädchen, das einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Sie war auch eine kleine Methodistin und sie gab ein Zeugnis ab. Und ich werde nie den unhöflichen Ausdruck vergessen, nicht schlimmer als das, was ich mache. Und sie sagte, nun, ich möchte den Herrn für diesen Heiligen Geist preisen. Sie sagte, wenn es noch besser wäre, würde ich platzen. Ich mag diese volle Evangeliums-Geschäftsleute-Tagung und die Treffen. Und wisst ihr, ich wurde vor ein paar Jahren, vor etwa 35 Jahren in der Mission-Baptisten-Gemeinde ordiniert. Und dort habe ich jahrelang versucht, dem Evangelium und allem, was ich für richtig hielt, treu zu dienen. Und dann kam die große Vision. Und ich hatte noch nie von so etwas wie Pfingsten gehört. Ich hatte gehört, dass es in der Stadt einen Haufen heiliger Roller gab, die auf den Boden sabberten und so weiter. Ich habe mich nie darum gekümmert. Aber als Gott mich rief, kam ich mitten unter sie und ich hatte das Gefühl, dass das, was in meinem Herzen war und wonach ich mich sehnte, wie ein Handschuh auf eine kalte Hand passt. Es ist genau das Richtige und ich habe es wirklich genossen. Als ich zu den Brüdern kam, fand ich, dass es bei ihnen so war wie bei uns Baptisten. Sie waren in so viele verschiedene Organisationen aufgeteilt. Meine Güte, sie waren alle unterschiedlich. Manche ritten auf einem Kamel mit einem Höcker, andere auf einem Kamel mit zwei Höckern, wieder andere auf einem Kamel mit drei Höckern und wieder andere hatten gar keine Höcker. Und ich dachte mir, ich schließe mich keiner bestimmten Gruppe an, denn da würde ich nur mit dieser einen Gruppe identifiziert werden. Also stellte ich mich einfach zwischen sie und sage, wir sind Brüder. Ich glaube, es war Jakob, der einen Brunnen grub und von den Philistern verjagt wurde. Wenn ich mich recht erinnere, nannte er ihn Bosheit oder so ähnlich. Dann grub er einen anderen und er sagte, die Philister hätten ihn davongejagt, also nannte er ihn Streit. Er grub noch ein. Er sagt, es ist Platz für uns alle. Und das ist, was ich glaube. Es ist Platz für uns alle. Und jetzt bin ich, seitdem ich in der vollen Evangeliumsbewegung bin, das Einzige, was ich je mitgemacht habe, ich bin einer von ihnen. Und ich glaube, es ist das, was dem Himmel am nächsten ist. Wenn es etwas gibt, das näher ist, werde ich es versuchen, es zu finden. Aber das ist es, was ich gefunden habe und das gefällt mir. Ich bleibe dabei, bis etwas Besseres kommt und ich warte darauf, dass etwas Besseres kommt. wie Petrus am Pfingsttag sagte. Er sagte, dies ist das. Und wenn dies nicht das ist, dann behalte ich dies, bis das kommt. Dann behalte ich dies, denn es ist sehr gut. Und dann fand ich heraus, dass die christlichen Geschäftsleute, die volles Evangeliumsgeschäftsleute, auf die gleiche Art und Weise dastanden in der Bresche zwischen den großen, feinen Organisationen der Gemeinden standen und versuchten, etwas zu überbrücken, das heißt, Gemeinschaft zu schaffen, indem sie nicht versuchten, eine ihrer Organisationen aufzulösen oder alle zu einer zu machen, sondern einfach eine Gemeinschaft zu schaffen. Und das ist der Grund, warum ich beigetreten bin. Die einzige Organisation, der ich angehöre, sind die volle Evangeliumsgeschäftsleute, weil sie versuchen, Gott und seiner Gemeinde einen großen Dienst zu tun, indem sie uns das Gefühl geben, dass wir nicht getrennt sind. Wir sind Brüder und wir haben alle denselben Heiligen Geist empfangen. Gott hat euch den Heiligen Geist gegeben. Er gibt auch dem nächsten Menschen den Heiligen Geist. Wie bei den Branhams. Ich habe 9 Brüder und es gibt dicke und kleine, große und schlanke und ich bin der dazwischen. Sie sind alle verschieden, manche sind blond, manche schwarz, manche gar nicht und so bin ich immer noch der Dazwischenstehende. Aber innerlich sind wir wie Brüder. Früher haben wir uns auf dem Hinterhof geprügelt. Aber wenn wir in den Vorgarten kamen und irgendwie auf einen Branham sprang, oh, es war einfach zu schlimm. Und ich denke, so sollten wir uns alle fühlen, versteht ihr? Manchmal tut Gott Dinge, die uns vielleicht nicht ganz richtig erscheinen. Aber wenn es Gott ist, der es tut, sollten wir einfach Amen dazu sagen. Gott tut es auf jeden Fall, seht ihr, und wir freuen uns auf eine Zeit. Ich saß letzten Sonntagabend im Gottesdienst von Bruder Bethany, der über das Mahlzeichen des Tieres predigte, und der Mann schlug einen Grundton an, der meine Seele in Aufruhr versetzte. Er sagte, dass in naher Zukunft etwas Größeres auf uns wartet, etwas, das Gott zu tun gedenkt. Ich glaube auch daran, dass er diese Sache zu Ende bringen und die Gemeinde in die Herrlichkeit schicken wird. Wie wundervoll! Lasst uns jetzt nicht zu faul sein, dass wir... Erinnert euch daran, dass Gott seine Wege nie ändert. Er ist unveränderlich wie sein Wort. Er ist das Wort und sein Wort kann nicht versagen. Er ist unendlich. Wenn Gott also eine Entscheidung getroffen hat, muss sie auch so bleiben. Er kann nicht zurückgehen und sagen, ich habe mich geirrt. Seht ihr? Ich kann das tun. Ihr könnt es auch. Aber Gott kann das nicht, weil er unendlich ist. Seht ihr? Seine erste Entscheidung ist ewig. Als Gott dem Menschen die beste Festung gab, die er für die Seinen haben konnte, um ihn zu binden und ihn einzuschließen, gab Gott dem Menschen im Garten Eden sein Wort. Sein Wort. Und Eva tat das unüberlegte, endgültige, große, eines der unüberlegten Dinge, die sie jemals getan hat oder hätte tun können, war, mit Gottes Wort zu argumentieren. Wir denken nicht nach, wir glauben es einfach. Nun, Gott hat sich nie etwas anderes angemaßt, als seinem Wort zu glauben. Das ist richtig, seinem Wort. Wir müssen hinter diesem stehen. Nur noch eine Anmerkung. Die Bibel hatte eines Tages einen großen Propheten vorausgesagt, der Israel versammeln würde. Und als er kam, ging er mitten durch das Volk und sie wussten es nicht. Eines Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern und sagte, der Menschensohn zieht hinauf nach Jerusalem. Und so weiter. Sie fragten, warum haben die Schriftgelehrten, oder anders gesagt, die Schreiber der Heiligen Schrift, warum haben die Schriftgelehrten gesagt, dass der Elia erst kommen und alles wiedererstatten muss? Er sagte, ich sage euch, Elia wird wirklich zuerst kommen. Ich aber sage, dass Elia schon gekommen ist und ihr es nicht wusstet. Seht, er ist schon gekommen und sie haben es nicht gewusst. Genauso ist es mit dem Menschensohn. Sie verstanden, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Nun, er war nur ein Spinner irgendwo am Fluss, ein wilder Mann, der versuchte, Menschen im Wasser zu ertränken und so weiter. Eine wirklich seltsame Botschaft, aber das war Gottes Wegbereiter. Und es begab sich, und sie wussten es nicht einmal. Jesus kam, ich schätze, ein Drittel der Juden hat noch nie von Johannes gehört, Ich schätze, als Jesus auf der Erde war, wussten nicht allzu viele der Juden und ein Hundertstel der Bevölkerung der Erde, dass er hier war. Er war gekommen und gegangen. Die Kirche, ihr Katholiken, so wie ihr je versucht, den heiligen Patrick für euch zu beanspruchen. Jedermann, der den heiligen Patrick erkannt hat, war ebenso katholisch, römisch, katholisch, wie ich es bin. Aber schaut euch Johanna von Orleans an, dieses heilige kleine Mädchen, die Visionen hatte und so weiter. Was haben sie getan? Sie haben sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie eine Hexe war. Sie war weg, bevor ihr wusstet, dass sie eine Heilige war. Seht ihr? Ihr wisst es, war es nicht furchtbar? Und Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein, bei dem 8 Seelen durch Wasser gerettet wurden. Was wäre, wenn heute die Entrückung stattfände und er nähme 2 aus Tucson und 1 aus Phoenix und auf der ganzen Welt, so wie die weltweite Entrückung sein wird? Und die, die von den Toten auferstehen, werden ihm in der Luft begegnen und sich davonstehlen. Eine geheimnisvolle Sache. Und dann fällt eines Tages das Gericht über die Erde. Du sagst, aber sollte es nicht erst eine Entrückung geben? Sie ist schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst. Überlegt mal, wie viele Menschen heute auf der Welt verschwinden werden. Und es wird nicht einmal ein Wort darüber zu hören sein. Ihr werdet nichts davon wissen. 500 Menschen werden heute auf der Welt vermisst werden und ihr werdet nichts davon wissen. Wir leben in einer großartigen Zeit. Lasst uns unsere Lampen trimmen. Ich sage nicht, dass es so sein wird. Ich sage nur, was wäre, wenn es so wäre. Dann schlägt das Gericht zu und die Entrückung ist vorüber. Seht ihr? Er ist schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst. Wenn wir uns also in diesen Versammlungen treffen, sollten wir uns zu einem Zweck versammeln, nämlich um Gott zu dienen. Lasst uns unser Leben in den Dienst der Sache stellen. Was nützt es uns, wenn wir versuchen, jemanden nachzuahmen? Warum sollten wir einen Ersatz akzeptieren, wenn der ganze Himmel voller echter pfingstlicher Kraft und Segen ist? Warum sollten wir einen Ersatz akzeptieren? Ihr werdet Gottes Segnungen nicht ausschöpfen. Bittet im Überfluss. Könnt ihr euch einen kleinen Fisch vorstellen, etwa einen halben Zentimeter lang, der mitten im Ozean sitzt und sagte, ich sollte lieber sparsam von diesem Wasser trinken. Es könnte mir ausgehen. Das klingt albern, aber noch alberner ist es zu denken, dass man Gottes Güte erschöpfen könnte. Vor einiger Zeit hatte ich die Ehre, den Vater und die Mutter von Carl Williams zu sehen. Das erste Mal, dass ich das Vorrecht hatte, sie aufstehen zu sehen. Ich denke, sie sind ungefähr 80 Jahre alt und Gott hat das Paar bewahrt. Sie könnten wie Karls Bruder aussehen, nicht wie sein Vater. Toni sagte, dass seine Mutter draußen aus dem Auto stieg, die Tür zuschlug und wie ein kleiner Soldat durch die Tür ging. Mai, Mai, seht ihr, wie gut Gott zu uns war. Nun, wenn ihr kein Mitglied dieser volle Evangeliumsgeschäftsleute seid, ihr Männer, als Baptist spreche ich zu euch Baptisten. Als Methodist bin ich ein Methodist. Und einmal predigte ich unten in Arkansas und da war ein alter Mann auf Krücken und er wurde geheilt. Er verkaufte Bleistifte auf der Straße. Er stand an diesem Abend auf und nahm die ganze Versammlung mit. Ich schätze, es waren etwa 5.000 oder 6.000 Menschen im Robinson Memorial Auditorium versammelt. Und er in Little Rock und er sagte, lobt Gott für meine Heilung. Man konnte kaum predigen. Und sofort stand er auf. Er sagte, hallo Bruder Branham, ich möchte dir etwas sagen. Nun, er hatte gerade ein kulinarisches Jubiläum, das ganz auf ihn zugeschnitten war. Er hatte also eine gute Zeit mit ihm. Er war geheilt worden und das bedeutete ihm alles. Und so sagte er, weißt du, zufälligerweise war er ein Nazarener. Und er sagte, weißt du, ich habe dich reden gehört und ich war sicher, dass du ein Nazarener bist. Dann hörte ich jemanden sagen, du seist ein Baptist. Er sagte, und die meisten deiner Leute hier sind Pfingstler. Das verstehe ich nicht. Ich sagte, oh, das ist ganz einfach. Ich sagte, ich bin ein pfingstlicher Nazarener-Baptist. Das war's. So ist es richtig. Wir sind Christen, geboren aus seinem Geist, gewaschen in seinem Blut und warten auf die Ankunft unseres Herrn. Der Herr segne euch. wenn ihr ein Geschäftsmann oder was auch immer ihr seid, lasst mich etwas zu euch sagen. Kommt herein, kommt, habt Gemeinschaft. Habt nicht nur Gemeinschaft mit einem Haufen Männern, denen ihr die Hände schütteln könnt, sondern holt euch, was sie haben, den Heiligen Geist. Das bringt die wahre Gemeinschaft. Wisst ihr, ihr könnt nichts herstellen. Ihr seid nicht dazu aufgefordert, etwas zu produzieren. Die Gemeinde soll keine Früchte produzieren oder herstellen. Ihr sollt Frucht bringen. Seht ihr, du könntest auch nicht zu einem Schaf sagen, stelle Wolle her. Lass es einfach ein Schaf werden, dann wird es Wolle tragen. Das ist das Problem, wenn wir versuchen, etwas herzustellen. Stellt es nicht her, seid, bringt nur das Innere in Ordnung. Stellt euch vor, ein schwarzer Vogel stellt sich hin, streckt sich Pfauenfedern in die Flügel und sagt, seht, ich bin ein Pfau. Er versucht einzusetzen, das nie von innen heraus gewachsen ist. Und davon gibt es zu viel in unseren Pfingstgruppen. Lasst uns richtige, echte, wiedergeborene Pfingstler sein. Ich sage jetzt, das ist das Einzige, was ich diesseits des Himmels je gefunden habe, dass mir die Gewissheit gibt, dass meine Sünden weg sind und ich aus dem Geist Gottes geboren bin. Dann habt ihr etwas, einen Anker in euch, der euch festhält. Nun, ich wollte nicht so viel von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß, dass ihr gehen müsst. Und ich bin einer dieser langatmigen Zeitgenossen. Ich brauche etwa eine Stunde, um anzufangen, und dann predige ich etwa 2 Stunden. Und dann brauche ich etwa 3 Stunden, um aufzuhören. Und deshalb werde ich heute Morgen nicht so radikal sein. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Und ich lebe jetzt hier in Tucson, hier im guten alten Jerusalem. Wenn der Herr es will, werde ich 1 oder 2 Mal vorbeikommen, Bruder Toni, um zu helfen und an einen eurer Erweckungen teilzunehmen. Ihr Brüder im Dienst, ich bin nicht hier, um eine Gemeinde zu bauen. Ich komme hierher, um zu helfen, was bereits gebaut wurde und um euch zu helfen, Seelen hier in Tucson zu gewinnen, aber nicht, um irgendwo eine Versammlung zu gründen, es sei denn, es handelt sich um eine gemeinsame Versammlung oder etwas, das wir zusammen machen können. Ich bin nicht gekommen, um eine Gemeinde zu gründen. Nein, davon haben wir genug. Was wir brauchen, ist, sie mit wiedergeborenen Christen zusammenzubringen. Jawohl, also bin ich hier, um mich ins Zeug zu legen und zu helfen, wo immer ich kann, und jede Tür zu öffnen, um Zeugnis von der rettenden Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Erfüllung mit seinem Geist zu geben, die mich all die Jahre bewahrt hat. Nun, viele Male, ich habe gesehen, wie Toni vor einiger Zeit sagte, ich muss aufschreiben, Bruder Branham, was ich sagen möchte. Das muss ich auch. Wenn man alt wird, denkt man nicht mehr so wie früher. Neulich sagte jemand, Bruder Branham, wie alt bist du? Oh, ich sagte, ich bin 25. Wie alt? Ich sagte, ich habe sie zum 2. Mal überschritten. So bin ich kein Kind mehr. Das ist der Grund, warum wir unsere Haare in der Mitte scheiteln, Bruder. Das ist richtig. Das ist richtig. Nun, liebt ihr alle den Herrn? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Oh, wunderbar. Lasst uns jetzt jede kleine Last und jede kleine Sorge ablegen. Und ich frage mich, ob es nicht zu anstrengend wäre, wenn wir einen Moment stehen bleiben könnten, um zu beten, weil wir schon lange sitzen. Und jetzt, während ihr aufsteht, werde ich ein Kapitel oder einen Vers aus der Bibel vorlesen, während ihr aufmerksam zuhört, wenn ihr wollt. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung Jesu Christi, beginnend mit dem 3. Kapitel, dem 14. Vers. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der Treue und der wahre Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Ich wollte, dass du kalt oder heiß wärst. Weil du aber lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien, weil du sagst, ich bin reich, reich an Gütern, mir fehlt nichts. Du weißt nicht, dass du elend bist, elend, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet bist und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. So viele wie ich liebe, weise ich zurecht und züchtige sie. Darum seid eifrig und tut Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem will ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, sich mit mir auf meinen Thron zu setzen, gleich wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Lasst uns beten mit gesenktem Haupt und von ganzem Herzen. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, unserem gnädigen und erhabenen Gott, der den Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn uns heute Morgen in der Gestalt des Heiligen Geistes vorgestellt hat, welcher unsere Herzen für einen engen Wandel mit ihm umwirbt. Der Tag neigt sich dem Ende zu, der Tag der Zeit nun bald in die Ewigkeit ausklingt. Wir nähern uns den Ufern, wir können die Brandungswellen hören. O Gott, dies ist eine gefährliche Stunde, wie wir hier lesen, dieses letzte Zeitalter der Gemeinde Laodicea, wo wir uns dem Ufer nähern und der Reichtum und die Dinge dieser Welt haben die Augen der Menschen geblendet. Wir bitten dich, Gott, dass unser Anker sich am Fels der Zeit festhält und auf die Morgenröte wartet. Gewähre es uns, Herr, segne diese Bewegung Gottes, die sich volles Evangelium für Geschäftsleute nennt. Wir beten, dass du dieses bestimmte Chapter hier in Tucson segnen wirst. Möge es wachsen, bis das Ramada diese Mauern einreißen und sein Zelt ausbreiten muss, um die wiedergeborenen Christen aufzunehmen, die hierher kommen werden. Gewähre es, segne den Bruder, der mit der Erweckung kommt, mit einem Zelt in die Stadt. Möge er ein Instrument sein, das dazu beiträgt, Seelen in diese Gemeinde und in das Reich Gottes zu bringen. Segne Bruder Bethany in der ersten Versammlung, der dort sein großes Werk für das Reich Gottes fortsetzt. Herr, wir beten, dass du ihm und den Gemeinden im ganzen Land weiterhin beistehst. Während wir auf dich warten, möge der Heilige Geist uns die Auslegung geben und den Kontext des Textes ans Licht bringen, denn darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Habt ihr jemals daran gedacht, dass dies unser letztes Treffen sein könnte? Wisst ihr, dass einige von uns hier sein könnten? Wenn wir am nächsten Tag wiederkommen, werden einige von uns fehlen? Wir wissen nicht, was passieren wird. Und dann ist es vielleicht das letzte Mal, dass wir uns in einer Gruppe wie dieser zusammenfinden und gemeinsam essen auf dieser Erde. Aber denkt daran, es kommt eine Zeit, in der wir uns wiedersehen werden, und zwar nicht bei einem Frühstück, sondern bei einem Abendmahl, wo das große Festmahl Gottes und die Hochzeit des Lammes stattfinden und der große Thron vom Himmel bis zum Himmel reicht und die Erlösten aller Zeitalter einander am Tisch gegenüber sitzen. Das wird eine glorreiche Zeit sein. Darauf freue ich mich schon. Nun möchte ich heute Morgen einen Text nehmen, um nur ein paar Minuten zu euch zu sprechen. Ich will euch nicht länger aufhalten, als es mir möglich ist. Ich möchte sprechen. Ich habe hier ein paar Bibelstellen und Notizen aufgeschrieben, aus denen ich gerne ein paar Minuten zum Thema sprechen möchte. Eine Tür in einer Tür. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, die wir heute Morgen in unserer Schriftlesung sehen. Sie ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Denn es ist eine der pathetischsten Bibelstellen, die es gibt. Denn sie spricht über das Zeitalter, in dem wir leben. Sie spricht davon, dass Jesus Christus in diesem Zeitalter aus seiner eigenen Gemeinde verstoßen wurde und nun an die Tür klopft und versucht, wieder hineinzukommen. Der Reichtum und die Vergnügungen der Welt haben ihn aus der Gemeinde vertrieben, bis die Gemeinde nur noch lauwarm ist. Es ist ein sehr erbärmliches Bild. Von all den anderen Gemeinden in den Gemeindezeitaltern. Ich habe sie gerade in meiner Gemeinde durchgelesen und ich kehre jetzt zurück, um am 17. die 7 Siegel zu nehmen. Und nun stellen wir fest, dass alle anderen Gemeinden in den Gemeindezeitaltern angenommen hatten. Aber im letzten Zeitalter in Laodicea war Christus von den Menschen genommen worden. Sie hatten ihn aus der Gemeinde verstoßen und er versuchte wieder zurückzukommen, nachdem er hinausgestoßen wurde und klopfte an die Tür. Blind werden, sehr ungewöhnlich. Aber wisst ihr, manchmal sind es ungewöhnliche Dinge, in denen Gott erscheint. Gott erscheint im Ungewöhnlichen, weil Gott ungewöhnlich ist. Er tut ungewöhnliche Dinge, er erscheint zu ungewöhnlichen Zeiten und er wird zu ungewöhnlichen Zeiten gesehen, zu Zeiten, in denen man es nicht vermuten würde, dass er da sein würde. Und doch ist er da. Sehr ungewöhnlich. Er wirkt auf geheimnisvolle Weise, heißt es in der Bibel. Seine Wunder zu tun, das macht ihn also ungewöhnlich. Und das ist der Weg. Wir geraten in einen gewöhnlichen Trend der Dinge und verpassen Gott. Oft ist es das Ungewöhnliche, das Gott bringt. Die ungewöhnlichen Dinge. Irgendetwas, wir sind so sehr an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis gebunden oder an etwas, dem wir versuchen zu dienen. Aber wenn da nicht alles so kommt, wie wir denken, dass es kommen sollte, dann verdrängen wir es. Es ist nicht von Gott. Wir machen einen gewaltigen Fehler. Gott zeigt sich und verbirgt sich dann in demselben Ding, in dem er sich zeigt. Seht ihr? Er zeigt sich in etwas, dann zieht er sich zurück und versteckt sich. Wie die Saat. Er zeigt sich in einer schönen Blume, dann lässt er sie verrotten, aber er verbirgt sich, um wieder zum Vorschein zu kommen. Und Gott macht das auch so. Er ist sehr ungewöhnlich. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Wege und manchmal auch kleine Dinge. Wir scheitern oft daran, Gott zu finden, weil wir denken, dass es zu klein ist. Ich habe vor ein paar Minuten darüber nachgedacht, als wir in der Kleinheit des Kapitels sprachen oder darüber, wie klein die Menge war, die wir hatten. Ich hatte das Vorrecht, vor einer großen Menschenmenge zu sprechen. In Bombay, Indien, hatte ich 500.000 Zuhörer bei einem Treffen. In Afrika, Südafrika, waren es vielleicht 250.000 bei einem Treffen. Aber am schönsten und segenreichsten fand ich es, wenn wir kleine Gebetstreffen in Hütten abhielten. Gott ist an den ungewöhnlichen Orten und in den ungewöhnlichen Dingen. Das erinnert mich daran, dass dieser Kanadier hier vor ein paar Minuten über meine guten Freunde aus Kanada gesprochen hat. Vor einiger Zeit hatte ich das Vorrecht, für König George zu beten, der, wie ihr wisst, an multipler Sklerose erkrankt war. Der Herr hat ihn geheilt und er kam nach Kanada, als er noch an dieser Sklerose litt. Und er war ein tapferer Mann. Als er durch Vancouver kam, haben alle Schulen, damit sie rausgehen und sie erhielten eine kleine britische Flagge und schwenkten sie, um dem König die Krone zu ehren, als er vorbeikam. Und ein guter Freund von mir, Bruder Ern Baxter, hörte es in der Rundfunksendung, als wir es hörten, wie er und seine schöne Königin dort saßen. Wir saßen im Zimmer und ich werde es nie vergessen. Ern war so überwältigt, dass er aus dem Stuhl aufsprang, seine Arme um mich warf und anfing zu weinen. Ich sagte, was soll die Aufregung, Bruder Baxter? Er sagte, Bruder Branham, das ist mein König. Ich dachte, wenn schon ein Kanadier so aufgeregt ist, weil er weiß, dass sein König vorbeikommt, wie muss es dann erst für eine wiedergeborene Gemeinde sein, wenn Jesus vorbeikommt? Dann setzte sich der an multipler Sklerose erkrankte Mann in seinen Wagen und richtete sich auf. Obwohl er sagte, dass er schrecklich unter Geschwüren litt und sein Rücken ihn so sehr plagte. Und die Lehrer schickten alle kleinen Jungen los, um die Fahnen zu schwenken. Und als die Parade vorbei war, sollten die Kinder zurück in die Schule gehen. Und als sie zurückkamen, kamen in einer bestimmten Schule alle zurück, bis auf ein kleines Mädchen. Die Lehrerin war erschrocken, als sie die Zählung durchführte und das kleine Mädchen nicht da war. Also sagte sie, ich muss sie suchen gehen und nahm die Kinder mit. Sie gingen durch die Straßen und suchten nach dem kleinen Kind. Nach einer Weile fand die Lehrerin das kleine Mädchen, das an einem Telegrafenmast stand und sich die Seele aus dem Leib weinte. Und während sie weinte, fragte die Lehrerin, was ist denn los, Schatz? Sie fragte, durftest du dem König nicht mit deiner Fahne zuwinken? Sie sagte, doch, ich habe dem König meine Fahne geschwenkt. Sie fragte, konntest du den König sehen? Ja, ich habe den König gesehen. Nun sagte sie, warum weinst du dann? Sie sagte, weißt du, ich bin so klein. Ich habe den König gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Das mag bei König George oder einem anderen König so sein, aber nicht bei König Jesus. Egal wie klein die Gemeinde ist, die er dir als Pastor anvertraut. wie klein die Arbeit auch zu sein scheint, nur um mit dem Milchmann oder dem Zeitungsjungen zu sprechen, er wird es sehen. Ihr könnt nichts für Jesus tun, ohne dass er es weiß. Vergesst nicht, dass er jede Kleinigkeit weiß, die du tust, und er wird dir Glauben schenken, denn das ist es, wozu du beauftragt wurdest. Egal, wie klein es ist, tut es trotzdem. Wenn ihr eure kleine Fahne schwenken wollt, dann schwenkt sie. Er ist an dieser ungewöhnlichen Sache beteiligt, er könnte eine Seele gewinnen. Ich glaube, es war Dwight Moody, oder täusche ich mich? Vielleicht war er es auch nicht. Eine alte Schwester hatte eine Last auf dem Herzen, sie wollte eine Seele für Christus gewinnen und sie war eine Waschfrau. Das war vor 150 Jahren, schätze ich. Sie sparte ihr Geld, bis sie $3 beisammen hatte. Dann mietete sie einen alten Pferdestall für $1 die Woche. Sie ging dorthin und räumte ihn selbst aus. Sie nahm ihre Waschbank, baute einen Altar und stellte eine Kanzel auf. Und die Seifenlauge war noch auf der alten Waschbank. Und sie besorgte sich ein paar Traktate und begann, sie zu verteilen. Das war in den frühen Tagen hier in Amerika. Alle sahen sie an und warfen sie weg. Sie war zufällig Methodistin. Also warfen sie es weg. Und die Methodisten waren damals wie die Pfingstler, ein Haufen von Fanatikern. Sie lagen in den Schulhäusern, fielen unter der Kraft Gottes heraus und schüttelten sich Wasser ins Gesicht. Und erzählt mir nichts, ich war bei den Versammlungen dabei, seht ihr? Und wenn sie sie einfach in Ruhe gelassen hätten, anstatt sie zurückzubringen, wären sie Pfingstler geworden. Versteht ihr? Aber dann verteilte diese arme alte Frau diese Traktate und nein, sie wurden von allen auf die Straße geworfen. Und da war eine, sie stand da und weinte, weil man sie abgewiesen hatte, obwohl sie sich so sehr bemüht hatte, einen Pastor in die Stadt zu holen, um eine Erweckung zu bewirken. Und der Pastor sollte in dieser Nacht erscheinen, sie wollte weggehen und da war ein kleiner alter Junge mit den Händen seines Vaters. Im Süden nennen wir das Galluses. Ihr wisst schon, er trug Hosenträger und hatte zerzauste Haare, die ihm in den Nacken hingen. Er ging auf sie zu und fragte, »Hey Lady, was verteilen Sie da?« Und sie sagte, »Es ist ein Traktatschatz«, sagte sie. »Nun«, sagte er, »ich kann nicht lesen«, fragte, »was steht denn da?« Und sie sagte, »nun, wir werden heute Abend ein Treffen im alten Pferdestall abhalten.« Er sagte, »danke«, »kann ich eine haben?« sagte er, »ja«, und er steckte sie in seine Tasche. Als das Treffen an diesem Abend stattfand, wisst ihr, wer da war? Euer treuer alter Pastor und die Dame. Das waren alle, die bei der Versammlung waren. Der tapfere alte Soldat, egal ob 1 oder 1000, nahm seinen Text, stand da und predigte der Dame genauso loyal, wie er es tun würde, wenn er vor 10.000 Menschen predigen würde. Wer taumelte zur Tür herein, als die Predigt begann, außer diesem kleinen alten Jungen mit den zerlumpten Haaren? An diesem Abend fand er sich vor dem Altar wieder. Wenn ich mich nicht irre, war es der kleine Dwight Moody, der 500.000 Seelen zu Christus geführt hat. Seht ihr? Oh mein, wie viele große Versammlungen und blumige Dinge waren da los. Seht ihr, Gott ist in den ungewöhnlichen Dingen. Gott erscheint ungewöhnlich, das solltet ihr euch merken. Nun weiß ich nicht, welcher Künstler dieses Bild gemalt hat, auf dem Jesus an die Tür klopft. Es ist ein griechischer Künstler. Mir fällt der Name des Mannes gerade nicht ein, aber er hatte praktisch ein ganzes Leben damit verbracht, dieses Bild zu malen. Und wisst ihr, bevor es in der Ruhmeshalle aufgehängt werden kann, muss es erst einmal durch die Halle der Kritiker gehen. Jedes große Bild muss das tun. Es muss sich den Kritikern stellen. Oh, ich wünschte, ich hätte das nötige Etwas, um das heute Morgen vor dieses Publikum zu werfen. Begreift ihr? Pfingstleute, während wir uns abkühlen, dass Gott uns heute durch die Halle der Kritiker geführt hat? Die Gemeinde muss durch die Halle der Kritiker gehen, bevor sie als Braut in die Ruhmeshalle einziehen kann. Sicherlich könnt ihr das aushalten. Seid ihr bereit, mit der Heiligen Schrift aufzutreten und tapfer zu eurem Zeugnis in der Liebe Christi zu stehen? Zieht ihr euch zurück und geht mit der Welt aus? Wie die Bibel sagt, Demas verließ mich, weil er diese Welt liebte. Das ist der Punkt, an dem die Gemeinde heute steht, gewogen in der Waage. Das ist der Grund, warum sie zu Laodicea wird. Dieses Bild, so wie der Künstler es gemalt hat, wurde in der Halle der Kritiker besprochen und sie konnten nichts daran aussetzen. Schließlich kam ein großer Kritiker und sagte, eine Sache stimmt nicht an deinem Bild. Er sagte, es ist wahr, Jesus mit der Laterne in der Hand, der bei Nacht in die Dunkelheit der Sünde kommt. Das ist ein gutes Bild. Sein Gesichtsausdruck mit der Erwartung, dass jemand an die Tür kommt, wenn er anklopft, sagte er. Das ist wunderbar. Und der Ausdruck auf seinem Gesicht, als würde er sich danach sehnen, von seinem Inneren zu hören. Aber es gibt keinen Türgriff an der Tür. Wie soll Jesus dann reinkommen, wenn kein Türgriff an der Tür ist? Oh, sagte der Künstler, ich habe es so gemalt, denn der Türgriff ist an der Innenseite. Jesus kann nicht einfach durch seinen Willen reinkommen. Es muss dein Wille sein, ihn hereinzulassen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und hereinkommt und mich hereinlässt, so werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist das Bild, das wir uns jetzt ansehen. Warum klopft ein Mensch an eine Tür? Was veranlasst einen Menschen, an eine Tür zu klopfen? Er versucht, Einlass zu erhalten. Er versucht, hereinzukommen. Vielleicht gibt es etwas, worüber er mit dir sprechen möchte, oder er möchte mit dir über etwas Geschäftliches sprechen oder so. Oder vielleicht will er dir etwas geben. Es gibt einen Grund, sonst würde er nicht an die Tür klopfen. Bruder Branham klopft auf die Kanzel, der Übersetzer. Seht, der menschliche Anstand würde nur darin bestehen, die Tür zu öffnen und zu sehen, was die Person will. Das wäre nur menschlich. Die Tür öffnen und die Person fragen, wer bist du? Was willst du? Vielleicht will er dich besuchen, sich einfach niederlassen und sagen, ich bin dein Freund. Ich möchte heute Morgen kurz mit dir sprechen. Dann setz dich hin, wenn er ein Freund ist. Sprich mit ihm. Wenn er eine Person ist, die etwas von dir will, kannst du mit ihm darüber reden. Seht ihr? Viele große Persönlichkeiten haben im Laufe ihres Lebens an Türen geklopft. Nun hängt viel davon ab, wer an die Tür klopft, wenn ihr zur Tür geht. Ihr müsst wissen, wer es ist, der anklopft. Aber ihr solltet zumindest an die Tür gehen. Das ist das einzig Anständige, was man tun kann, nämlich herausfinden, wer an der Tür steht. Geht hin, wenn jemand klopft, sagt, wer ist da? Öffne die Tür. Wer bist du? Was wünschst du? Oh, viele, es könnte eine große Person sein. Und wenn es eine große Person ist, es wäre eine große Ehre für euch, wenn ihr jemanden die Tür öffnen würdet, der eine große Persönlichkeit ist. Was denkt ihr, wäre vor ein paar Jahren passiert, als Adolf Hitler der Führer in Deutschland war? Was denkst du über einen kleinen Mann, der in einer Gasse oder Straße wohnt, wenn er eines Morgens ein Klopfen an der Tür hört? Bruder Branham klopft auf die Kanzel, der Übersetzer. Und er geht zur Tür und dieser kleine deutsche Fußsoldat steht da und da steht Adolf Hitler vor der Tür. Er war einst der größte Mann in Deutschland. Seht ihr? Ganz sicher. Er war ein großer Mann. Wisst ihr, was der kleine Fußsoldat getan hätte? Er wäre fast in Ohnmacht gefallen. Er wäre stramm gestanden, hätte einen deutschen Gruß hochgeworfen und gesagt, großer Führer von Deutschland, komm in mein bescheidenes Haus. Wenn du irgendetwas wünschst, was dein Untergebener tun kann, dann lass es mich wissen. Ich werde es gerne tun. Oh, was für eine Ehre. Wisst ihr was? Jede Zeitung in Deutschland hätte diesen Artikel gedruckt, in dem der große Adolf Hitler zum Haus eines einfachen Soldaten geht, an die Tür klopft und um etwas bittet. Dass Hitler einen Fußsoldaten um etwas bittet, zu seinem Haus kommt und sein Haus ehrt. Was wäre das für eine tolle Sache gewesen? Was, und das, wenn ihr in Italien gewesen wäret, in den Tagen von Mussolini. Und Mussolini war der Diktator von Rom, von Italien. Und was wäre, wenn eine arme Person unten auf der Straße eines Morgens ein Klopfen an der Tür gehört hätte? Bruder Branham klopft auf die Kanzel, der Übersetzer. Und Mussolini hätte vor der Tür gestanden. Oh mein, das Herz hätte gezittert. Nun, großer Diktator, großer verehrter Herr, tritt ein in mein Haus, bebend und zitternd. Was könnte ich tun? Gibt es hier irgendetwas, das du dir wünschen würdest? Gibt es etwas, das dein Diener für dich tun könnte? Oh, es wäre für jeden Römer eine große Ehre gewesen, Mussolini in seinem Haus zu haben. Oder wie wäre es, wenn die Königin von England heute nach Tucson käme, hier auf dem Flughafen landen würde und in eines unserer Häuser käme? Eines unserer, wir sind ganz normale Leute, und wenn die Königin von England über das Meer käme, hier auf dem Flughafen landen würde und mit dem Taxi zu euch käme und an eure Tür klopfen würde, und du, eine ehrenwerte Dame oder ein ehrenwerter Herr, gehst zur Tür und fragst, wie geht es ihnen? Und da stand sie wie eine ganz normale Frau und du würdest sagen, guten Tag, wer sind Sie? Ich bin die Königin von England, und gab sich zu erkennen. Oh mei, was für eine Ehre, was für ein Respekt. Jede Zeitung in Tucson, in den ganzen Vereinigten Staaten würden es in den nationalen Nachrichten bringen, dass die große Königin von England den ganzen Weg nach Tucson, Arizona gekommen ist, um dich, eine arme Person, zu besuchen. Was für eine Würde würde es der Königin verleihen, sich zu erniedrigen und an meine oder eure Tür zu kommen. Und wisst ihr, was sie sagen würde? Sie gehört zwar nicht, ihr gehört nicht zu ihrem Herrschaftsbereich, aber sie ist eine großartige Person. Sie ist die größte Königin der Welt. Wenn es um das Nationale geht, ist sie die größte nationale Königin der Welt. Ihr hättet gesagt, ehrenwerte Königin, tritt ein in mein Haus. Und wenn es hier etwas gibt, das du mitnehmen oder tun willst, dann sei willkommen. Ja, sicher. Und alle Zeitungen hätten es gebracht. Oder sogar heute Morgen, wenn unser Präsident Kennedy an eure Tür kommen würde. Ihr wäret vielleicht nicht mit ihm einverstanden, aber ihr würdet ihn trotzdem reinlassen. Und warum? Nicht, weil er vielleicht nur ein Mann ist, sondern weil er derjenige ist, der er ist. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Trotzdem würdet ihr vielleicht nicht mit ihm übereinstimmen. Ich schon. Aber trotzdem würdet ihr euch geehrt fühlen, wenn Präsident Kennedy zu euch nach Hause käme. Was wäre, wenn er speziell an eure Tür käme? Das würde überall in den Nachrichten zu lesen sein. Der bescheidene Herr Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten, ist nach Tucson, Arizona geflogen, um zu John Doe zu kommen. Was für eine große Ehre für ihn und was für eine Ehre für euch. Ihr würdet ihn auf keinen Fall abweisen. Ganz bestimmt nicht. Ihr würdet ihn bestimmt empfangen, denn er ist ein großer Mann. Aber wer ist noch größer als Jesus? Ihm werden mehr Türen verweigert als allen Diktatoren, Königen und Machthabern der Welt. Ja, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so trete ich ein und esse mit ihm. Oh, diese kleinen Klopfzeichen, die wir an der Tür bekommen. Oftmals klopft Jesus an die Tür unseres Herzens. Das ist der Ort, an dem die Gemeinde heute ist. Diese kleinen Klopfzeichen spürt ihr zweifellos gerade jetzt. Was ist es? Es ist Jesus, der versucht, hineinzukommen, sich Zutritt zur Tür eures Herzens zu verschaffen. Er möchte ein wenig mit euch reden. Und wenn ihr den Präsident ehren würdet, was wäre dann mit Jesus? Wenn ihr den Präsidenten auf keinen Fall abweisen würdet, wie könnt ihr dann Jesus abweisen? Der Präsident ist nur ein Mensch, er muss sterben, aber Jesus ist unser Gott. Er ist unser Richter. Nicht nur das, sondern derselbe, der unser Richter ist, ist auch unser Retter. Der Präsident möchte euch vielleicht zur Armee einberufen. Er könnte euch einberufen, um etwas zu tun, was schrecklich wäre. Er könnte euch einberufen oder euch etwas wegnehmen, zum Beispiel eure Kinder, um sie zu seinen Dienern zu machen oder so etwas. So etwas könnte er tun, aber Jesus will das nicht. Er will dir etwas geben. Das ist der Grund, warum er anklopft. Er hat etwas für euch. Es gibt nichts, was größer sein könnte, als das, was er euch geben will, den Heiligen Geist. Er will euch das ewige Leben schenken. Was wäre, wenn der Präsident sagen würde, ich komme, um euch zu holen. Ich habe die Autorität dazu und mache euch zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ihr müsst das irgendwann mal aufgeben. Was wäre, wenn die Königin euch zur Königin von England machen wollte und ihr die Krone tragen würdet? Dann müsstet ihr das irgendwann aufgeben. Aber Jesus gibt uns eine Krone des Lebens, die wir niemals aufgeben. Die unbestechliche Krone seiner Herrlichkeit. Und wir müssen sie nicht aufgeben. Er gibt sie uns. Es ist eine Segnung. Es ist der Heilige Geist, mit dem er unser Leben krönen will. Wie können wir so gleichgültig sein, dass wir ihn abweisen? Was für überstürzte Dinge die Gemeinde tut. Wie voreilig können Menschen sein, wenn sie den Fehler begehen, auf das Klopfen an der Tür nicht zu hören. Bruder Branham klopft auf die Kanzel, der Übersetzer. Wie verrückt wäre es, wenn ein Mann oder eine Frau, die heute Morgen anwesend sind, sich diesem Klopfen entziehen würde, dem ewigen Leben. Und wir sehen, wie sich die Wolken des Gerichts bilden und hören, wie die Wissenschaft sagt, es sind noch 3 Minuten bis Mitternacht. Und praktisch sind 2 dieser Minuten schon vorbei. Das war vor einigen Jahren. Und wir sehen, wie die Gemeinde zerstreut ist. Wir sehen, wie alles weitergeht, wie es ist und die Denominationen beginnen zu entstehen, die Abkühlung. Und die Zeit der Erweckung ist fast vorbei, so scheint es. Wir sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Oh, wir haben eine Menge Lärm, klar, schlagen das Klavier, springen auf und ab, Frauen schneiden sich die Haare ab, haben blaue Augen und machen weiter. Und die Männer lassen sie gewähren. Das steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. So ein widerlicher Anblick, wie wir ihn heute auf unseren Straßen sehen. Ich habe gestern meine Kinder mitgenommen, um die Rodeoparade vorbeiziehen zu sehen. Meine kleinen Kinder, mein Vater war Reiter und auch ich bin ein bisschen geritten. Und sie mögen Pferde einfach. Und sie wollten die Pferde sehen. Und als ich auf der Straße anhielt, wurde mir im Innersten schlecht und ich drehte mich um zu sehen, wie die Menschen heute, sie versuchen in der Vergangenheit zu leben, versuchen etwas zu leben, das einmal war. Wir leben in einer sich verändernden Welt. Sie verändert sich ständig. In meinem Land bin ich von Geburt an ein Kentuckier, wisst ihr? Das heißt, dass praktisch alle meine Leute dort leben. Und sie haben das Renfro Valley. Sie versuchen, die Hinterwäldler zu imitieren, zünden Petroleumlampen an, kochen mit einem Holzofen und tragen Kleidung wie die frühen Grenzgänger. Sie leben in einer sich verändernden Welt und versuchen in einer modernen Welt und versucht, in eine andere Zeit zurückzukehren, die einmal war. Warum tut ein Mensch das? Weil er es tun soll. Aber wenn du versuchst, ihnen ein Evangelium zu bringen, das sich nie ändert, wollen sie das nicht. Sie wollen etwas Modernes und Zeitgemäßes, jemanden, der ihnen auf die Schulter klopft und ihnen erlaubt, der Gemeinde beizutreten und so zu leben, wie sie es wollen. Aber wenn es darum geht, wirklich zum Evangelium zurückzukehren, wollen sie das nicht. Und genau das, wonach sie sich sehnen, ist das Evangelium. Und sie versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, indem sie die natürlichen Dinge wieder annehmen und die geistlichen Dinge ablehnen. Seht ihr, wie der Teufel den Menschen das Evangelium vorgaukelt? Nichts gegen meine Schwestern, aber wenn in den früheren Tagen eine Frau mit einer Hose durch die Stadt kam, wie ich sie gestern gesehen habe, wie die Frau da wohl reingekommen ist, es sah aus, als wäre die Haut nur außen. Ich fragte mich, wie die Frau ihren Fuß in die Hose bekommen hatte. Sie ging die Straße entlang. In der Bibel steht, wer ein Kleidungsstück anzieht, das einem Mann gehört, ist ein Greuel vor Gott. Und wenn sie mit ihren blauen Augen durch die Grenzstadt gelaufen wäre, hätte der alte Arzt sie ins Krankenhaus gesteckt und die Stadt unter Quarantäne gestellt, weil sie an einer Krankheit litt, die eine Frau vor ihrem Tod töten würde. Das ist richtig, so eine Krankheit. Und dann versucht ihr zurückzugehen und etwas zu leben, dann verweigert ihr das Anklopfen des altmodischen Evangeliums des Heiligen Geistes und wie es am Pfingsttag war, mit den gleichen Eigenschaften, die es hatte, um sie zu reinigen und zu neuen Geschöpfen zu machen. Wir leben im Schatten und die Gemeinde befindet sich im laodizäischen Zeitalter. Reich, es fehlt uns an nichts. Wir Pfingster können nicht zu viel über die Baptisten und Methodisten schimpfen, denn ein Esel schimpft nicht den anderen Langohr. Wisst ihr, also haben wir das Gleiche getan. Ja, das stimmt. Und siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand... Nun denkt daran, die Bibel sagt, dass er in diesem Zeitalter außerhalb der Gemeinde stand und versuchte hereinzukommen. Nun, ihr könnt Gottes Wort nicht anfechten, seht ihr? Er versuchte hereinzukommen, bettelte darum, hereinzukommen. Wer die Tür aufmacht und mich hereinlässt, zu dem will ich kommen und mit ihm essen. Seht ihr, er hat etwas mit euch zu besprechen. Ein Geschäft oder einen Heilsplan. Er will zu euch sprechen. Aber vielleicht seid ihr so verstockt, so hart und gleichgültig geworden, dass ihr ihn nicht mehr reden hören wollt. Ja, das ist richtig. Siehe, ich stehe am... Ihr sagt, oh Bruder Branham, jetzt warte doch mal einen Moment. Ich habe ihn schon reingelassen. Nun, vielleicht habt ihr genau das getan, aber vielleicht war das auch alles, was ihr getan habt, ihn hereingelassen. Wisst ihr, viele Menschen wollen nicht, sie fürchten sich vor dem Gedanken an die Hölle und wissen, dass sie ohne Christus dorthin gehen werden. Seht ihr? Und sie sagen, nun, ich habe ihn hereingelassen. Sicher, vor 30 oder 20 Jahren, aber das war vielleicht auch alles, was sie getan haben. Was wäre, wenn ich zu deinem Haus käme, an die Tür klopfte und du sagtest, komm herein, Bruder Branham? Ich trete ein, aber du stehst genau hier. Investiere nicht in mein Haus und wühle nicht darin herum. Seht ihr? Wisst ihr, dass wir in der Tür des menschlichen Herzens kleine Geheimfächer haben? Wir wollen es zwar nicht zugeben, aber es ist die Wahrheit. Klar, wir haben kleine Geheimfächer. Ja, genau. Wir bezeichnen sie gerne als... In unserem Herzen heißen wir ihn willkommen, aber wir wollen ihn nicht zu unserem Herrn machen. Wir wollen nicht in die Hölle kommen, also, Jesus, du kommst durch die Tür, damit ich nicht in die Hölle komme, aber du kannst nicht mein Herr sein. Nun, Herr, bedeutet Eigentum. Das heißt, wenn du ihn als Herrn einlässt, kontrolliert er alles. Er ist zu Hause. Wenn ich zu deinem Hause komme und an die Tür klopfe und dann sagst du, wenn du mich nicht willst, geh weg von meiner Tür. Ich würde dich mehr zu schätzen wissen. Wenn ich durch die Tür kommen darf, sagst du, ich wühle nicht herum. Du stehst genau hier. Also was willst du? Siehst du, würde ich mich willkommen fühlen? Könnte ich dir meinen Besuch erläutern? Sicherlich nicht. Und so ist die Gemeinde heute, mein Freund. So geht es den Menschen. Komm herein, Herr, aber das war's auch schon. Sag mir, was du willst, seht ihr? Oh nein, das ist der Punkt, an dem wir in Schwierigkeiten geraten. Wir müssen ihn willkommen heißen. Herr, komm in mein Haus. Wenn es etwas gibt, was du für dich benötigst, dann bediene dich. Ich gehöre dir, du bist mein. Du ehrst mich. Der große König, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat an meine Tür geklopft und ich möchte, dass du eintrittst. Herr, Herr, sei mein Herr. Nimm mich an. Mögst du alles mit mir machen, was du willst. Alles Schlechte, das in mir ist, entdecke jedes Geheimnis in meinem Herzen. Geh durch jede Tür. Durchforsche mich, Herr. Sieh, was mit mir los ist. Und was auch immer falsch ist, zeige es mir, Herr. Schmeiß es aus der Tür. Ich will dich hier drinnen haben. Ich habe dich willkommen geheißen, mein Herr zu sein. Ich habe diesen Segen nicht, Herr. Reinige mich jetzt. Wenn ich ihn nicht zu meinem vollen Herrn machen kann, werde ich ihm niemals die Tür öffnen. Wenn er nicht mein Herr sein kann, ich will nicht, dass er mein Retter ist, wenn er nicht mein Herr sein kann. Wenn ich... Alle wollen einen Retter, aber sie wollen keinen Herrn. Sie wollen etwas, mit dem sie der Verdammnis der Hölle entkommen und dann leben können, wie sie wollen und tun, was sie wollen. Wisst ihr, ihr lasst uns einfach um das Gebäude des Herzens herumgehen. Könnt ihr mich noch 10 Minuten ertragen? Schaut, beachtet, lasst uns einen Moment um das Herz herumgehen. Wenn ihr das menschliche Herz betretet, findet ihr auf der rechten Seite eine kleine Tür, die mein Privatleben heißt. Ihr wollt nicht, dass jemand darin herumspielt. Wenn ich etwas tun will, ist das meine Sache. Ich trete in die Gemeinde ein und gehe dorthin, aber Prediger sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Oh ja, seht ihr, ich weiß, dass die Bibel das sagt, aber ich glaube nicht daran. O Junge, seht ihr, glaubt ihr, dass Jesus jemals in einem solchen Herzen bleiben würde? Ganz sicher nicht. Er kommt, um Herr zu sein. Er kommt herein, um... Und dass dieses Privatleben, das ist eine tolle Sache. Nun, ihr wisst, dass wir unser eigenes Privatleben haben wollen. Wenn wir mit dem Nachbarn etwas trinken gehen wollen, ist das unsere Sache. Wenn wir Frauen uns die Haare schneiden wollen, ist das... Das ist unser eigenes amerikanisches Vorrecht. Wenn wir Shorts tragen wollen, ist das unsere Sache. Nun, das stimmt. Wenn wir Männer in geselliger Runde etwas trinken wollen und wenn wir unsere Frauen das tun lassen wollen, dann habt ihr uns nichts zu sagen. Aber das Evangelium sagt, tu es nicht. Wessen Wort ist nun richtig? Seht ihr, Gottes Wort ist richtig. Sagt, oh sicher, wir wollen Jesus sicherlich. Wir denken, wir haben ihn und so weiter und so fort. Aber ich frage mich, wenn diese Entrückung vorbei ist und wir eines Tages allein dastehen, dann frage ich mich, wo das alles ist, ob sie wirklich heimlich kommt, wisst ihr? Und genau das wird sie, wie ein Dieb in der Nacht. Ihr werdet 99 von einer halben Million, von einer Million werden nie erfahren, dass die Entrückung stattgefunden hat. Sie wird vorüber sein und sie werden nicht einmal etwas davon wissen. Jesus hat das gesagt. Das macht es also richtig. Seht ihr? Sicherlich, sie wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und weg sein. Wie in dem Buch, das ich einmal gelesen habe. Wie hieß das nochmal? Romeo und Julia oder so ähnlich. Da kam er und holte sie bei Nacht. Das ist die Art, wie Jesus es macht. Wenn sich die Welt im Schlaf räkelt, wie es in der Bibel heißt, im laodizeischen Zeitalter, wird er sich einschleichen und die Braut holen. Dann werden alle, die im Laufe der Zeitalter auferstanden sind, in der Braut in den Himmel kommen. Dann werden die Gerichte kommen. Die Gemeinde wird sagen, Moment mal, ich dachte, es sollte eine Braut geben, eine Wiederkunft des Herrn. Und die Braut, die ist schon lange weg. Seht ihr, ihr wusstet nichts davon. Seht ihr, es ist heimlich gekommen. Warum? Wir sagen, oh, ich gehöre zur Gemeinde. Ich bin Methodist, ich bin Baptist, ich bin Pfingstler. Das bedeutet Gott gegenüber nichts. Das ist nicht mehr als ein Arzt, der einem sagt, du hast Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Und das hat nichts mit der Krankheit zu tun. Das ist nur eine Namensgebung. Es ist ein Teufelswort, siehe Krebs. Wenn du sagen würdest, das ist eine Taube, das ist ein Bussard, das ist eine Art Geier, das hat nichts damit zu tun. Und seht ihr, das heilt es nicht, das tötet es nicht. Es sagt nur, was es ist. Sag es einfach. Ihr sagt, ich bin ein Christ. Ich bin ein, vielleicht von Berufswegen. Seht ihr, unser Leben spricht so laut, dass unser Zeugnis nicht einmal gehört wird. Unser Leben, unser Handeln, unsere Moral unter uns. Sie werden hier eine Erweckung feiern. Wer feiert sie? Die Baptisten. Ah, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und vielleicht hat Gott dort eine Botschaft für uns. Wer hat sie? Die First Assembly? Die Second Assembly? Oder die Jesus-Name, oder die Church of God, oder irgendetwas. Oh, wir gehören nicht zu dieser Gruppe. Wir sind Geschwister. Wagt es jemand, das Erbe Gottes zu separieren? Sie haben den Heiligen Geist bekommen, so wie ihr ihn bekommen habt, und tun dasselbe wie ihr, als ihr ihn bekommen habt. Gewiss. Aber seht ihr, warum ich diese volles Evangelium-Geschäftsleute mag? Es gibt einen Weg, diese Dinge auszudrücken. Seht ihr? Ihr sagt, das ist es. Wir sind Geschwister. Wir sind nicht geteilt. Wir sind alle ein Leib. Wie der Dichter sagte, nun, diese kleine Tür von mir, mein eigenes Privatleben. Nun, das ist in Ordnung. Ich werde ein Mitglied deiner Gemeinde sein. Ich werde mich den volle Evangeliumsgeschäftsleuten anschließen, aber sagt mir nicht, dass ich den Heiligen Geist empfangen muss und so weitermachen soll. Seht ihr, das ist das eigene Privatleben. Seht ihr, so werdet ihr niemals die Herrschaft von Jesus erlangen. Er wird sich einfach umdrehen und zur Tür hinausgehen. Was würdet ihr in so einem Fall tun, wenn jemand zu euch nach Hause kommt und sagt, stell dich an die Tür. Sag, was du willst. Nun, du würdest sagen, danke, und du gehst zur Tür hinaus. Das würde Jesus auch tun, sicherlich. Das ist der Grund, warum die Gemeinde so kalt geworden ist, wie sie jetzt ist. Lasst nicht zu, dass die volle Evangeliumsgeschäftsmänner jemals in diese Phase kommen. Wenn ihr eine Botschaft hört und ein Klopfen hört, Bruder Branham klopft an die Kanzel, der Übersetzer, macht auf und sagt, Herr, worum geht es hier? Wenn ihr einen Mann seht, wir haben eine Menge Nachahmer, aber wenn ihr einen echten seht, was bedeutet ein Nachahmer? Was bedeutet ein gefälschter Dollar, wenn du einen gefälschten Dollar aufhebst? Es bedeutet, dass er von einem echten Dollar gemacht wurde. Es muss einen echten Dollar geben, damit er eine Fälschung werden kann. Es gibt also einen echten Heiligen Geist, eine echte Kraft der Erlösung, einen echten Gott der Liebe. Ja, nimm nichts anderes an. Nein, tut es nicht. Also gut, diese private Tür. Ich will schnell durch diese Türen gehen. Es gibt auch eine kleine Tür des Stolzes. Oh my, das ist eine schlimme, wir bleiben besser nicht zu lange an dieser Tür. Aber ihr wollt euch in diese Tür stellen und sagen, jetzt erzählst du mir nichts mehr. Seht ihr, warum? Ich habe doch meinen eigenen Stolz. Sicherlich, aber das solltet ihr nicht tun. Ich habe hier vor kurzem über das Lamm und die Taube gepredigt. Und das Lamm, seht ihr, ein Lamm, ein Schaf produziert nur eine Sache und das ist Wolle. Das ist es, was es produziert. Und es hat seine Rechte aufgegeben. Ihr könnt ein Schaf nehmen und es hochheben, es mit der Schere festhalten und es scheren. Es wird einfach da liegen. Es hat seine Rechte verwirkt. Schließlich hat es die Wolle gewonnen. Sie gehört ihm, aber es hat sie aufgegeben. Wenn ihr einem Menschen sagt, dass er wiedergeboren werden muss, muss er von einem Leben der Sünde gereinigt werden. Er muss aufhören zu lügen, zu stehlen, zu betrügen und zu missionieren und so weiter. Manche von ihnen blähen sich auf wie ein Luftballon. Nun seht mal, das ist eine Ziege. Seht ihr, sie wird einen Sturm entfachen. Aber ein echtes Lamm wird sein Recht aufgeben. Ich habe einmal zu unseren Damen gesagt, dass sie... Nicht, dass ich etwas gegen die Damen hätte, sie sind unsere Schwestern, aber ich bin eifrig für diese Gemeinde. Wenn ich sehe, dass die Weltlichkeit wie Sodom in sie eindringt, dann muss ich dagegen aufschreien. Mir blutet das Herz und ich schreie auf. Macht es nicht wie Marilyn Monroe oder einige dieser Frauen dort. Macht es wie Sarah in der Bibel, seht ihr? Versucht nicht, Herr irgendetwas zu sein. Ein anderer, der über die Plattform rennt und sich aufspielt und versucht, sich wie eine Hutschachtel zu kleiden und zu stottern und sich zu kümmern. Tut es nicht. Wir haben zu viel Hollywood-Schumanismus in Pfingsten. Das ist richtig. Wir brauchen den Heiligen Geist. Vielleicht liebt ihr mich nicht. Vielleicht wollt ihr mich nicht wiedersehen. Aber das ist eine Gelegenheit, die Wahrheit zu sagen. Und das ist die Wahrheit. Prüft es und findet heraus, ob es nicht so ist. Eine Frau sagte, das ist mein eigenes amerikanisches Vorrecht. Ich sagte, aber das verlierst du. Vor einiger Zeit gingen meine Frau und ich in Indiana zum Einkaufen und sahen etwas Seltsames. Eine Frau hatte einen Rock an. Das war sehr merkwürdig. Sie sagte, Schatz, singen diese Leute nicht in Chören? Ich sagte, ja, ja, aber warum? Ich sagte, weißt du, Schatz, sie gehören nicht zu unserem Reich. Sagte ich. Ich sagte, zu unserem Reich? Ich sagte, nein, ich war als Missionar viele Male auf der ganzen Welt unterwegs. Ich finde, wenn ich nach Deutschland gehe, finde ich einen deutschen Geist. Wenn ich nach Finnland gehe, gibt es dort einen anderen Geist. Ich gehe nach Australien, dort gibt es einen anderen Geist. Wenn ich nach Amerika komme, gibt es dort einen anderen Geist. Es ist ein nationaler Geist und sie sind alle vom Teufel. Jesus hat es gesagt. Die Reiche dieser Welt sind die des Teufels. Er kontrolliert jedes einzelne von ihnen. Das hat Jesus gesagt. Du siehst also, es ist ein nationaler Geist. Nun, sagte sie, sind wir nicht Amerikaner? Ich sagte, nein, potenziell sind wir es. Aber, sie sagte, was bist du? Ich sagte, nun, wir sollten uns nicht wie Amerikaner verhalten. Ich sagte, nein, nicht diese betrunkene, prügelnde, schändliche Gruppe. Nein, wir sind aus einem himmlischen Geist geboren. Wir kommen von dort, wo die reine, unverfälschte Heiligkeit, die Engel und die Rechtschaffenheit vor Gott ist. Ich sagte, wir leben hier als eine Nation, klar. Das ist richtig, das ist unser Land und wir sind hier, um zu kämpfen. Aber unser Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Wenn wir also von oben geboren werden und alle Sünden aus dem Abgrund gezogen werden, kommt der Geist Gottes des Schöpfers in unser Herz, lenkt unseren Charakter. Wir lügen, stehlen und betrügen nicht. Wir sind ehrlich, aufrichtig und wandern wie Bürger des Himmels, denn das sind wir, wenn wir aus dem Geist Gottes geboren sind. Und viele von uns sind verwirrt und benutzen kleine Begriffe und Empfindungen und Dinge. Sie nennen das den Geist Gottes. Das ist der Grund, warum wir heute so skrupellos sind, das ganze System der Gemeinde. Es ist schrecklich und trotz alledem steht Jesus immer noch vor der Tür. Er wird hinausgeworfen, aber trotzdem. Eine weitere Tür möchte ich noch öffnen, die Tür des Glaubens. Dann werde ich schließen. Es gibt noch ein Dutzend, die ich hier aufgeschrieben habe, aber ich werde sie überspringen. Die Tür des Glaubens. Ich sag, würdest du zu den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten kommen? Das was? Dem vollen Evangelium? Das ist gegen meinen Glauben. Es gibt nur einen Glauben. Das ist richtig. Ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Das ist richtig. Das ist doch gegen meinen Glauben. Vielleicht wollt ihr nicht, dass Jesus an der Tür eures Glaubens steht. Euer Glaube basiert auf einem Glaubensbekenntnis, einer Gemeinde, einer Konfession. Und dort ist euer Glaube in sich selbst verschlossen in einem Raum. Und ihr lässt Jesus nicht kommen, der das Wort ist. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Er ist das ewige Wort. Und ihr, euer Glaube, der sagt, die Zeiten der Wunder sind vorbei, es gibt kein Reden in Zungen und keine Prophezeiungen mehr, und diesen Unsinn, den die Gemeinde oder die Pfingster heute treiben, so etwas gibt es nicht. Vielleicht lässt ihr euch von eurem Glaubensbekenntnis die Tür eures Glaubens aufhalten. Wenn ihr diese Tür öffnet und das Wort Gottes hereinlässt, um euer Herr zu sein, sagt ihr, es ist mir egal, was das Glaubensbekenntnis sagt. Wenn die Bibel es sagt, dann bist du mein Herr. Ihr müsst von Neuem geboren werden und wenn ihr wiedergeboren seid, dann müsst ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Egal welches Glaubensbekenntnis, egal was ist, nichts davon. Ich sage nun, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Teufel glaubt das Gleiche. Ihr müsst neu geboren werden. Jeder hat Angst vor dieser neuen Geburt. Ich weiß, dass ihr euch selbst so nennt, als hättet ihr eine neue Geburt. Aber ich glaube, unser Leben spricht manchmal so laut, dass unser Zeugnis nicht gehört wird. Seht ihr? Eine Geburt ist ein Chaos, egal wo sie stattfindet. Entschuldigt den Ausdruck, aber wenn eine Geburt in einem Schweinestall stattfindet, ist es eine Sauerei. Wenn sie in einem Kuhstall stattfindet, ist es eine Sauerei. Wenn sie in einem Krankenhauszimmer stattfindet, ist es ein Chaos. Und wenn sie vor dem Altar stattfindet, ist es eine Schweinerei. Es wird euch dazu bringen, in eurem eigenen Denken zu verrotten. Es wird euch dazu bringen, alles wegzuwerfen, was Dinge, die ihr einst von ganzem Herzen geliebt habt, gebt ihr auf, damit das Kleine anklopfen kann. Es ist mir egal, ob es eine Mission an der Ecke gibt. Wir Menschen hier draußen glauben an große Dinge, wir Amerikaner. Wir wollen große Hüte und große Autos und große Konfessionen, mehr Glaubensbekenntnisse und mehr in der Konfession. Alles, was wir wollen, sind große Dinge, Gott aber will kleine, stille Stimmen. Wir wollen viel Krach und Lärm. Ein Bauer nahm einmal einen Wagen und fuhr auf das Feld hinaus. Als er das tat, rumpelte und klapperte dieser und machte eine Menge Lärm. Als er zurückkam, fuhr er über dieselben Unebenheiten und er wankte nicht einmal. Er war mit guten Dingen beladen. Wir wollen das Glaubensbekenntnis. Unsere Konfession ist die größte. Wir haben dies, Gott sei gelobt, wir haben diesen Haufen hier geschlagen. Wir haben diesen Haufen da drüben geschlagen, was das Bezahlen von Geld, das Verteilen von Sternen und alles andere angeht. Wer am meisten für die Gemeinde einbringt, dagegen ist nichts einzuwenden. Das ist schon in Ordnung, aber was ich damit sagen will, das ist noch nicht alles. Das ist schon in Ordnung. Bringt die Leute in die Gemeinde. Ja, aber Jesus sagte, wenn ein Mann hinausging und einen bekehrte und einen herausbrachte, sagte er, was ist er dann geworden? Ein zweifaches Kind der Hölle, mehr als er war, als er anfing. Das hören wir in den Billy Graham Sendungen. Gegen diesen großen Evangelisten ist nichts zu sagen, ganz sicher nicht. Er ist ein Mann Gottes und Gott benutzt ihn. Aber wo befindet er sich? Unten in Sodom. Erinnert ihr euch an das Gleichnis? Es waren zwei Engel, die nach Sodom hinuntergingen. Ein Gleichnis, von dem Jesus sagte, dass es bei seiner Ankunft genauso sein würde. Aber einer blieb bei Abraham, der auserwählten Gemeinde, die herausgerufen wurde. Beobachtet, was beide Engel taten, dann habt ihr die Botschaft verstanden. Ist es nicht seltsam, diese beiden Boten, genau das, was Gott gesagt hat. In den letzten Tagen gab es nie einen Mann auf diesem Gebiet von Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, bis hinunter zu den heutigen Tagen gab es nie einen Mann, dessen Namen auf H-A-M, G-R-A-H-A-M endet. Siehe den Boten an die Gemeinde, formell, siehe Vater der Völker. Die geistliche Gemeinde war am Anfang nicht dabei, Pfingstler getippt. Seht, wie der Bote zu dieser Gemeinde kommt. Er setzte sich und sprach mit Abraham. Er fragte, wo ist deine Frau Sarah? Und nannte ihn Abraham. Sein Name war aber Abram. Er sagte, wo ist deine Frau Sarah? Ihr Name war S-A-R-R-A. Jetzt ist es S-A-R-A-H. Er rief S-A-R-A-H. R-A-H. Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Hinter dir. Er sagte, ich, Personalpronomen, werde dich besuchen nach der Zeit des Lebens und Sarah, er sagte, warum hat Sarah gelacht, als ich das gesagt habe? Dahinter steckt er. Warum sollte das so sein? Wir brauchen einen solchen Geist, der die Gemeinde besucht, einen prophetischen Geist, einen Geist der Unterscheidungskraft. Und wenn er kommt, lehnen die Menschen ihn ab. Warum? Es ist Laodicea. Wir sind so sehr mit Glaubensbekenntnissen und anderen Dingen beschäftigt, dass wir sie nicht annehmen können. Das ist richtig. Seht ihr? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, oh, mein Glaube nimmt diese Dinge nicht an, dann habt ihr den falschen Glauben. Der Glaube, ihr wisst schon, der wirkliche, echte Glaube Gottes wird jede Verheißung Gottes mit einem Amen unterstreichen. Ein echter Heiliger Geist. Denn warum? Der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben. So steht es dort. Die Menschen der Vorzeit, bewegt vom Heiligen Geist, schrieben die Bibel. Seht ihr, wie könnte der Heilige Geist dann nicht in euch sein und ihr leugnet ihn? Das geht nicht. Formen der Frömmigkeit, sagte der Prophet, und leugnen ihre Kraft, um Männer und Frauen von der Sünde in den Dingen der Welt zu befreien. Gott sei uns gnädig. Oh, wenn ihr einen religiösen Glauben habt, der das Wort Gottes leugnet, dann lasst die Finger davon. Lasst Gottes Wort Recht haben. Ja, mein Herr. Beachte, er sagte, sei, weißt du nicht, dass du nackt, elend, arm, erbärmlich und blind bist und du weißt es nicht? Das ist der Teil mit dem Elend. Jetzt kommen wir zum Schluss. Ich möchte, dass ihr das versteht. Sie wissen es nicht. Wenn ihr einen Mann auf der Hauptstraße, der Stonestraße oder einer anderen Hauptstraße sehen würdet, der so arm wäre, dass er keine Kleidung hätte und er wäre elend, erbärmlich, ohne Kleidung, nackt, oder eine Frau, die völlig nackt und blind wäre und es nicht wüsste, wenn sie es wüsste oder er es wüsste, würden sie versuchen, irgendwo reinzukommen und sich etwas anzuziehen. Aber wenn sie es nicht wissen und ihr versucht es ihnen zu sagen, sagen sie, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Das ist genau das, was Jesus Christus gesagt hat, dass die pfingstliche Gemeinde in den letzten Tagen lauwarm und reich sein wird. Wir sind genauso reich wie alle anderen. Früher, als wir noch in der Mission waren, hatten wir Erlösung. Jetzt sind wir aufgestiegen und haben mehr Zahlen und schöne Dinge. Und wo stehen wir? Genau wie der Rest von ihnen. Und Jesus hat das gesagt. Aber inmitten all dessen klopft er weiter. Bruder Branham klopft an die Kanzel, der Übersetzer. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Da haben wir es. Nackt und blind. Blind, tatsächlich blind. Geistlich blind. Ihr konntet ihnen nichts sagen. Wisst ihr, wir sind in Kentucky in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Großvater war ein Jäger, und zwar ein sehr bekannter Jäger. Er ging auf Waschbärenjagd. Ich weiß nicht, ob ihr Leute hier draußen, in Arizona gibt es nicht genug Wasser für Waschbären, schätze ich, aber sie haben da unten, die hatten Waschbären. Die haben Waschbären gejagt. Wer weiß schon, was ein Waschbärjäger ist? Schaut euch die Kentuckier hier an. Mai, in Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt meinen Mantel ausziehen und ein bisschen predigen kann. Ich war ein bisschen gefesselt, aber jetzt fühle ich mich ziemlich gut. Mei, wie viele wissen, was eine Strohzecke ist? Hm. Nun, Toni, danke. Endlich bin ich wieder zu Hause. Aha. Aha. Ja, das ist fein. Mei. Maisbrot, Maisbrei, Maisgrütze, oh je. Erbsen mit schwarzen Augenbohnen und Rübschiele. Habt ihr schon mal welche gegessen? Oh mei, das ist gut. Jetzt geht's uns wieder gut. Ja, das ist gut. Und Opa hat immer Waschbären gefangen und das Fett von ihnen ausgelassen. Und was? Sie hatten eine kleine Dose. Wir hatten immer eine kleine Dose mit Backpulver. Mama hatte eine, mit der sie Kekse aufschnitt. Die mit einer Backpulverdose. Und sie machte große Kekse. Man konnte die Oberseite anheben und die Unterseite fiel ab. Und sie gab Hirsesirup hinein und ein Stück selbstgemachte Butter. Und das war wirklich gut. Es würde mir jetzt noch schmecken. Und heute Morgen hatte ich zu wenig Sirup dabei. So wisst ihr, und so etwas würde wirklich gut schmecken. Und Mama nahm immer dieses Waschbärenfett, das war das Allheilmittel bei uns zu Hause, zusammen mit Stacheldrahtsalbe. Und sie, wenn wir uns geschnitten haben, haben wir uns mit dieser alten Stacheldrahtsalbe und Terpentin eingerieben. Und wenn etwas passiert ist, haben wir Waschbärenfett genommen. Und wir hatten ein kleines Zimmer und da war ein Dachboden. Wir mussten eine Treppe hinaufgehen, so wie hier. Das Geländer ist aus Baumstämmen gemacht. Und wir Kinder schliefen dort oben auf einem Strohsack. Und über dem Strohsack war ein Federbett, ein Federsack. Und dann wurden die Schindeln im Mondlicht aufgesetzt, sodass ein Loch entstand. Und wenn der Schnee durchwehte, legte sie ein Stück Segeltuch über uns, damit uns der Schnee nachts nicht ins Gesicht fiel. Diesem Haufen kleiner Branhams. Und wir waren zwei am Fuß, zwei am Kopf und zwei in der Mitte. Wir schliefen auf alle möglichen Arten, suhlten uns darin wie kleine Schweine und hielten uns gegenseitig warm. Ab und zu kam einer von uns unter der Abdeckung hervor, wenn der kalte Wind wehte, und wir erkälteten uns und wir bekamen sie in die Augen. Und ihr wisst ja, dass dieses klebrige Zeug in die Augen kommt. Mama nannte es Eiter. Sie sagte, man bekommt Eiter in die Augen. Nun, ich wachte morgens auf und Mama sagte, Billy, komm runter, Zeit zur Schule zu gehen. Und ich sagte, Mama, ich habe Eiter in den Augen, ich kann nichts sehen. Und Humpy, mein Bruder, wachte auf. Er hieß Edward und wir nannten ihn Humpy, nur so zum Spaß. Und er sagte, ich habe Eiter in meinen Augen. Ich hörte, wie die alte Waschbärfettdose auf dem Herd schlug, sie ließ sie auftauen. Dann kam Mama die Treppe hoch und rieb und massierte ihm die Augen. Und ob du es glaubst oder nicht, der Eiter ging wieder raus. Das Waschbärfett war ein Allheilmittel für trübe Augen. Aber ich sage euch, es ist eine Kältewelle über die Gemeinde hereingebrochen und Waschbärfett wird nicht helfen. Aber Jesus sagte, ich rate euch Augensalbe zu kaufen, den Heiligen Geist. Die Gemeinde ist so blind geworden, dass sie Gott nicht mehr sehen kann. Sie sieht nur noch ihre Organisation. Sie sieht nur das, was sie vor sich sehen kann. Schaut nie nach draußen auf die baldige Ankunft des Herrn. Waschbärfett wird da nicht helfen, aber die Salbe des Heiligen Geistes wird euch die Augen öffnen und ihr könnt die Gegenwart von Jesus Christus erkennen. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er ist Gott und er kann euch mit seinem Heiligen Geist die Augen öffnen. Ihr werdet vergessen, ob ihr Methodist, Baptist, Oneness, Two-ness, Three-ness, Church of God, Nazarener oder Pilgrim Holiness wart. Ihr werdet ein wiedergeborener Christ des Reiches Gottes sein. Ihr werdet etwas sein. Ihr müsst nicht versuchen zu sagen, ich muss das tun. Es gibt etwas in euch, das euch antreibt, es zu tun. Der Zwang in euren Herzen treibt euch zum Gebet. Die göttliche Liebe strömt an euer Innerstes, bis ihr nicht mehr stillstehen könnt. Gebetstreffen fließen aus euch heraus wie das Wasser aus einem artesischen Brunnen. Ich kam früher vorbei, als ich einige Jahre lang Wildhüter war, kam ich an einer großen alten Quelle vorbei und sie sprudelte nur so vor sich hin. Eines Tages setzte ich mich zu dieser Quelle und fragte, worüber freust du dich so? Oh, das Wasser war köstlich und ich nahm einen Schluck. Ich fragte, worüber bist du so glücklich? Bist du glücklich, weil die Kaninchen von dir trinken? Wenn sie sprechen könnte, hätte sie gesagt, nein. Weil die Rehe von dir trinken? Nein. Weil ich von dir trinke? Nein. Warum bist du so glücklich? Was lässt dich so sprudeln? Wenn sie hätte sprechen können, hätte sie gesagt, es bin nicht ich, der sprudelt, Bruder Branham. Es ist etwas hinter mir, das mich antreibt und mich ständig sprudeln lässt. Wir treiben uns selbst an, Dinge zu tun, aber wenn der Heilige Geist da ist, tun wir es durch die göttliche Liebe. Für mich ist das Leben Christus und das Sterben ein Gewinn, sagte Paulus. Klar, jetzt lasst seine Salbung auf eure Augen kommen. Zum Schluss. Ich will euch hier nicht aufhalten, bis ihr müde werdet. Sei es das erste oder zweite Mal, dass ich bei euch bin. Verzeiht mir, wenn ich zu lange gebraucht habe. Lasst mich also mit diesen Worten schließen. Und im Süden hatten wir einen alten farbigen Pfingstbruder. Er war wirklich ein echter Diener Christi. Es gab eine alte schwarze Schwester, die in die Gemeinde kam. Sie war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen tollen Charakter. Und sie hatte einen Ehemann, einen guten alten Mann. Sein Name war, sie nannten ihn Gabriel. Wir nannten ihn einfach Gabe, kurz gesagt. Und wir konnten ihn nie dazu bringen, sich der Gemeinde anzuschließen. Er wollte einfach nicht in die Gemeinde kommen. Das hat er gesagt. Oh, und die Jungs unten im Billardraum, wo er herumging, sagten, das wäre ein Haufen heiliger Roller und nichts für sie. Das Einzige, was Gabe zu tun hatte, war, am Sonntagmorgen einen Billardstock zu holen und in den Billardraum zu gehen oder so, um mit den Jungs zu spielen. Aber seine Frau war eine sehr gläubige Heilige. Sie ging in die Gemeinde und betete, damit der Pastor und alle anderen für Gabe beteten. Denn in seinem Herzen war er wirklich ein guter Mann. Und er hatte ein kleines Geschäft an der Ecke, ein kleines Schuhputzgeschäft. Er putzte Schuhe und bekam genug Geld, um Billard zu spielen. Er ging Billard spielen. Er wollte einfach nicht mit dem Evangelium in Einklang gebracht werden. Und der Pastor, der alte Gabe, jagte gern und viel. Der Pastor war auch ein Jäger, also ging er mit Gabe auf die Jagd. Eines Tages, nachdem sie den ganzen Tag durch die Wildnis und die Sümpfe gestapft waren, machten sie sich am Nachmittag auf den Heimweg. Und sie hatten so viel Wild, dass sie es gerade noch tragen konnten. Sie hatten Kaninchen und Vögel, die sie mitnahmen. Als sie den Berg hinaufkamen, kamen sie an einem altbekannten Weg vorbei. Sie kamen die Spitze des Hügels hinauf und gingen dann hinunter in die kleine Stadt dort unten. Es war Samstag und die Sonne ging gerade unter und der Pastor schaute sich zufällig um. Er hatte den alten Gabe schon eine ganze Weile nichts mehr sagen hören. Und er schaute sich um und Gabe schaute über seine Schultern in Richtung der untergehenden Sonne, die den westlichen Horizont überquerte. Und der Pastor schaute zurück. Er bemerkte, dass Gabe nichts sagte, sondern zurückschaute, während er ging. Und so ging der Pastor ein paar Minuten lang weiter. Und nach einer Weile legte sich eine große schwarze Hand auf seine Schulter. Als er sich umdrehte, schaute ihm der alte Gabe überrascht ins Gesicht und die Tränen liefen ihm über die Wangen und tropften so ab. Er sagte, »Pastor, morgen früh wirst du mich dort oben auf der Trauerbank finden.« Er sagte, »Dann komme ich sofort zurück und setze mich an die Seite meiner treuen Frau.« Und dann werde ich in dieser Gemeinde bleiben, bis Gott mich nach Hause ruft. Und der Pastor drehte sich natürlich erstaunt um. Er sagte, Gabe, darauf habe ich jahrelang gewartet, gesehnt und gebetet. Er fragte, Gabe, es ist beschlossen. Er sagte, ja, Pastor, es ist beschlossen. Aber ich will auch den Heiligen Geist. Und ich komme morgen früh auf die Trauerbank und ich werde ihn mir holen. Sonst sterbe ich auf der Stelle. Sagte Gabe, ich weiß das zu schätzen. Er sagte, aber ich möchte dich etwas fragen, Gabe. Welche Predigt habe ich gepredigt, die dich dazu inspiriert hat, das zu tun? Ich würde gerne wissen, welche Predigt ich gehalten habe, worüber ich gepredigt habe. Oder welche Hymne hat der Chor gesungen, die dich zu dieser großen Entscheidung inspiriert hat, Gabe? Und der alte Schwarze schaute den Pastor an und sagte, Pastor, sagte er, ich bin dir für jede deiner Predigten dankbar. Er sagte, ich weiß alles zu schätzen, was du gesagt hast, Pastor. Er sagte, und ich bin dankbar für jede schöne Hymne, die der Chor gesungen hat. Aber, sagte er, Herr Pastor, das war es nicht. Er sagte, weißt du, ich habe mir die Sonne angesehen, die dort drüben untergeht. Wusstest du, dass auch meine und deine Sonne untergeht, das Licht unseren Körper verlässt? Und das ist wahr. So ist es auch hier heute Morgen, Männer. Die Sonne geht unter in eurem Leben und in meinem. Und sie geht pünktlich unter in der Zivilisation. Sie ist am Ende. Und er steht an der Tür. Bruder Branham klopft an die Kanzel. Dieses kleine Klopfen, etwas in deinem Herzen, das sagt, ich bin's, mach jetzt auf, das ist er. Gabe hatte es gehört und drehte sich um. Er sagte noch etwas. Pastor, sagte er, du weißt, dass ich ein schlechter Schütze bin. Er sagte, ich konnte nichts treffen. Du weißt, dass ich das nicht kann. Und sieh dir nur das Wild an, das reicht für mich und meine Frau die ganze nächste Woche. Und er sagte, du weißt, dass ich nichts treffen kann. Aber, sagte er, er hat es mir gegeben. Er sagte, ich habe nur zufällig gedacht. Er muss mich lieben, sonst würde er nicht so gut zu mir sein. Ist euch das jemals aufgefallen? Ich kenne die kleinen Kinder in Indien, die heute auf der Straße liegen und deren Bäuchlein angeschwollen sind und deren Zahnfleisch so herunterhängt, dass sie verhungern. Die kleine Mutter bettelt darum, dieses Kind mitnehmen zu dürfen, und es gibt noch Tausende mehr. An einem Nachmittag kommen sie vorbei und holen sie mit den Tragen ab, bringen sie zu den Molchen und werfen sie hinein. Dort gibt es keinen Johannes 14. Sie fressen alles, Gras vom Boden, Rinde vom Baum oder alles, was sie können. Wir häufen in unseren Mülltonnen genug davon an, um sie zu füttern. Wir sitzen heute Morgen hier, zahlen etwa $1,50 für ein bisschen Essen. Und wir haben gute Kleidung, wir fahren ein schönes Auto, wir wohnen in einem schönen Haus. Ihr Geschäftsleute hier, eure Geschäfte florieren, wie ich von euch höre. Gott ist gut zu euch. Könnt ihr das nicht erkennen? Warum? Er liebt euch. Wisst ihr das? Und das ist der Grund, warum er klopft. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bruder Branham klopft an die Kanzel. Und wer meine Stimme hören will und die Tür auftut, zu dem will ich hineingehen und mit ihm essen und er mit ihr. Diese stille kleine Stimme, die an die Tür deines Herzens klopft, kann so oft klopfen, bis sie ganz leise ist. Aber seien wir doch mal ehrlich, ehrlich zu Gott und zu uns selbst, nur für eine Minute. Das kleine Klopfen da unten, das sagt, ich sollte mich besser zügeln, ich sollte besser anders sein, ich sollte mich besser zusammenreißen. Ich weiß, dass es Dinge in mir gibt. Ich schaue hierher, ich untersuche mein Leben mit diesem Wort und ich sehe, dass ich in vielen Dingen falsch liege. Seht euch um, seht wie gut, es ist seine Güte, die an die Tür klopft. Egal, was wir getan haben, wie sehr wir gesündigt haben, wie sehr wir ihn abgewiesen haben, wie sehr wir gesagt haben, das machen wir später. Er klopft immer noch an, mitten in all dem. Bruder Branham klopft an die Kanzel, der Übersetzer. Und wenn ein Mann oder eine Frau ihr Herz öffnet, komme ich herein und trinke mit ihnen. Lasst uns sehen, was er heute Morgen will, während wir unsere Häupter senken. Leere Stelle auf dem Tonband, der Übersetzer. O mein Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. O, um die Gnade, dich mehr zu lieben, Herr. Was ist das kleine Etwas, das mir in meinem Herzen sagt, dass ich Jesus noch ein bisschen näher kommen muss? Was ist das? Wollt ihr heute Morgen die Tür zu diesem Etwas öffnen? Nun senkt bitte alle eure Köpfe und schließt eure Augen. Seid in eurem Herzen ganz ehrlich, nur eine Minute. Ihr habt so ein kleines Klopfen an eurer Tür. Ich werde jetzt beten, nur einen Moment. Und ganz ehrlich, ihr würdet gerne wissen, was dieses kleine geheimnisvolle Etwas in eurem Leben ist, das ihr gerne hereinlassen würdet. Wollt ihr, dass er heute Morgen zu euch kommt? Sagt Bruder Branham, bete, dass ich den Glauben und die Gnade habe, mein Herz zu öffnen und ihn hereinzulassen. Ich möchte wissen, was das ist, was an meine Tür klopft. Ich weiß, dass dort etwas anklopft. Vielleicht ist es ein näherer Weg. Vielleicht ist es ein anderer Dienst. Vielleicht ist es, dass ich mich hingebe. Vielleicht geht es darum, den Heiligen Geist zu empfangen. Würdet ihr eure Hand zu Gott erheben und sagen, hier bin ich, Herr. Gott segne euch. Das war's. Oh, es ist einfach überall. Ich habe ein kleines Klopfen an der Tür meines Herzens. Ich schätze 60% oder 70% der Menschen mit gebeugtem Haupt. Nun, unser himmlischer Vater. Es gibt einen Brunnen, wie der Dichter sagt, der mit dem Blut aus den Adern Immanuels gefüllt ist, in dem die Sünder, die in die Flut getaucht werden, all ihre schuldigen Flecken verlieren. Der sterbende Schächer freute sich, diesen Brunnen zu sehen, und ich kann dort, obwohl ich so schlecht bin wie er, alle meine Sünden abwaschen. Nun, Vater, sind wir dankbar für diese Menschen. Einige von ihnen haben sich sicher schon lange zum Christentum bekannt, aber ihr seid so überzeugt, dass ihr die Hand hebt. Was, Herr, wenn sie nicht einmal die Überzeugung hätten, die Hand zu heben? Dann sind sie über die Erlösung hinaus. Stellt euch diesen Ort vor, dass eine wandernde Seele in die Dunkelheit hinauswandern kann und elendig blind ist und es nicht weiß. Und sie hören das Klopfen Gottes und trauern ihm so oft nach, bis er schließlich nie wieder anklopft. Und sie nehmen ein Glaubensbekenntnis oder so etwas auf und leben den Rest ihrer Tage danach, um am Tag des Gerichts enttäuscht zu werden. Ich bin dankbar, Herr, für diese Menschen, die ihre Hände erheben und sagen, sei mir gnädig, Herr, komm in mein Herz, Herr Jesus, und offenbare dich mir heute, und ich werde dir mein Leben geben. Hier bin ich. Wenn irgendetwas an mir nicht stimmt, Herr, und wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, dann sehe ich, dass vieles falsch ist. Dann nehme ich in deine große Gestaltungskammer und forme mich und nehme alles, was weltlich und ungöttlich ist, von mir. Und ich danke dir, Herr, dass ich noch nicht an den Punkt gekommen bin, an dem ich die Grenze überschritten habe, die man überschreiten kann und nie wieder zurückkehren kann. Das letzte Mal den Geist Gottes betrübt habe und es nun keinen Weg mehr zurück gibt. Wie Judas, Iskariot und jene, die ihren Herrn für 30 Silberlinge verkauften. Und das tun wir heute auch. Für Beliebtheit und die Sorgen der Welt, für religiöse Organisation und Konfessionen und Glaubensbekenntnisse. Wir verkaufen ihn einfach für alles. O Herr, erbarme dich der ehrlichen Herzen. Ich flehe für dieses, Herr. O, mit allem, was in mir ist, bitte ich um göttliche Gnade. Und erhöre mich, Herr, erhöre mich. Und möge dieser große Wunsch mit Glauben und dem Wissen, dass es Gott ist, der zu ihren Herzen gesprochen hat. Gott ist es, der diese Dinge tut. Möge sich die Tür des Herzens jetzt öffnen und Jesus eintreten und Herr der Lage werden, indem er die ganze Welt herausnimmt und euch zu neuen Geschöpfen in Christus Jesus macht. Heile die Kranken, Herr. Da ich sehe, dass es so viel Leid gibt, bete ich für sie. Vater, dass der große Arzt jetzt auch ihr physisches Wesen berührt und es zu seinem Zuhause macht, zu seiner Wohnstätte, wo er seine Hände ausstrecken kann, wenn er gerufen wird. Der kleine, leichte Ruf des Herzens und der große Arzt ist zur Stelle. Erlaube es, Herr, erhöre uns heute. Segne alle, die hier sind. Im Namen des Herrn Jesus Christus bitten wir darum. Amen. Lass uns nun mit gesenktem Kopf, ganz demütig und leise, dieses alte Lied der Gemeinde singen. Ich lieb ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Und glaube jetzt, dass das, worum du gebetet hast, dieses kleine, stille Klopfen an deinem Herzen, Jesus jetzt eintreten wird. Ganz leise, während wir es singen. Ich lieb ihn, er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Nun, mit gesenktem Kopf, ihr, die ihr ihn als Herrn in eurem Herzen annehmen wollt. Herr, nimm jetzt alles weg. Und von dieser Stunde an weihe ich dir diesen Altar, Herr, damit ich dich bei dem großen Hochzeitsmahl wiedersehen werde. Ich weihe dir heute Morgen mein Leben, also hilf mir, mein Herr. Wenn ich den Heiligen Geist noch nicht empfangen habe, werde ich danach suchen, bis der wahre Heilige Geist kommt und mein Leben reinigt und mich zu einer neuen Kreatur in Christus Jesus macht. Das verspreche ich dir heute, Herr, wenn ich mich dir über diesem Altar weihe. Im Namen Jesu Christi verspreche ich es zu tun, während ich meine Hände erhebe. Nun hebt ihr eure Hände und singt mit geschlossenen Augen. Ich, wollt ihr euch weihen? Jetzt. Ich lieb ihn, er liebte, Gott sei barmherzig, Vater, sieh auf diese Hände und gewähre es in Jesu Namen und brachte mir Erlösung auf Golgatha Nun möchte ich, dass ihr über den Altar greift und jemanden die Hand gibt. Sag, Gott segne dich, Pilger. Ich freue mich, heute Morgen mit dir hier zu sein. So ist es richtig. Mischt einfach alle durch. Methodisten, Baptisten, Katholiken, Presbyterianer. Gott segne dich. Gott segne euch. Die Botschaften sind manchmal einschneidend und hart und wir wollen uns dabei gut fühlen. Nun, Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich, mein Bruder. Gott sei mit dir. Gott segne euch. Gut. Gott segne dich, Bruder Toni. Lass uns jetzt einen Moment stehen mit unseren Händen und Herzen zu Gott, unserem Vater. Alle Glaubensrichtungen, alle, die jetzt gläubig sind. Wenn ihr gebetet habt, denkt daran, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr bekommt, worum ihr bittet, und es wird euch gegeben werden. Glaubt ihr das? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Ich glaube, dass ich das erhalte, worum ich gebeten habe. Ich habe mein Leben Jesus Christus geweiht. Und von diesem Tag an meine ich es wirklich ernst. Gott, ich werde vor dir wandeln, bis es Wirklichkeit geworden ist, bis ich ganz in Christus Jesus verborgen bin. Nun, ist der Gesangsleiter hier? Fangen wir mit dem schönen alten Lied an. Mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Retter. Ich frage mich, ob die Schwester am Klavier uns die Tonart geben würde. Wie viele kennen das Lied? Erhebt euch, lasst uns aus voller Kehle singen. Mein Glaube blickt auf zu dir, du Lamm von Golgatha. Und jetzt alle zusammen. Mein Glaube blickt auf zu dir, du Lamm von Golgatha. O göttlicher Erlöser! Erhöre mich an, während ich bete. Nimm all meine Sünden weg. Lass mich von diesem Tage an ganz und gar dir gehören. Lasst uns jetzt unser Haupt neigen, während ich durch das dunkle Labyrinth des Lebens schreite und Trauer sich um mich herum ausbreitet. Denk daran, du gehst, dass du der Welt jetzt begegnest. Sei du mein Wegweiser. Höre. Lass die Dunkelheit zum Tag werden und wasche alle meine Ängste fort und lass mich nie von dir abirren, von dir weichen. Lass es uns summen. Bruder Branham und die Versammlung fangen an, mein Glaube schaut auf zu dir, zu summen, der Übersetzer.